Butris.
Ja, Butris, ich erzähle jetzt was über Butris. Wie ihr seht, wurde das Projekt gerade eben gestartet. Butris gehört zu meinem Projekt der Festplattenverschlüsselung. Und zwar kennt ihr alle das schöne Spiel Tetris. Jetzt ist es so, so eine verschlüsselte Festplatte, die hat eine große Partition, die ist komplett verschlüsselt und man bootet die Platte mit dem USB-Stick. Und jetzt hat man aber vor dieser Partition noch einen Zylinder frei, da passt also gigantisch viel an den Sampler-Code rein. Und da dachte ich mir, schreiben wir halt mal einen Bootriss, also ein Tetris fürs Booten. Wenn man dann die Festplatte ohne USB-Stick bootet, dann wird der MBR ausgeführt und dann startet sich Bootriss. Ja, Bootriss wird komplett in Assembler geschrieben sein und ich muss mal schauen, wie viel Platz dafür frei ist. Moment.
Schreibst du es heute komplett?
Ist nicht anzunehmen, aber...
Wie viele Bytes sind da frei?
Ich schau gerade.
Kennst du das Kommando-DU?
Das geht damit nicht. Ich brauche die Sektoren und sowas. Also hier sehen wir 255 Köpfe, 63 Sektoren pro Spur und so ein Kram. Das geht auch mit SF-Disks noch ein bisschen cooler. Und zwar Dump und SU-Club. Ja, genau. Das wollen wir wissen. Wir sehen die Partition SDA1, die startet bei Sektor 63. Das heißt, wir haben davor die Sektoren 0 bis 63 frei. Ne, 0 bis 62, 1 bis 62, wie auch immer da gezählt wird. Ich glaube, SF-Dix zählt ab 1. Dann müssen wir noch ein paar Bytes abziehen. Der MBR, der hat ja ein paar Bytes weniger übrig. Soll ich kurz erklären, wie ein MBR aufgebaut ist? Ja, okay, also MBR, cool. MBR steht für Master Boot Record. Und so ein Master Boot Record, das ist der allererste Sektor auf einer Festplatte. Der wird vom Betriebssystem, vom BIOS wird der geladen. Und zwar nur dieser eine Sektor. Also ich rede jetzt von x86-Architektur. Ne? So, also da kommt das BIOS her und lädt den in den Speicher. Und zwar an der Adresse 0x7c00. So, da liegt dann so ein Codeblock drin. Bis 0x7e00 und der hat dann da hinten zwei Bytes, das ist eine Kennung. Ich verwechsel immer, ob das 55AA ist oder irgendwie AA55. Das BIOS prüft, ob die zwei Bytes da drin stehen in den letzten zwei Bytes. Wenn ja, dann ist der Block mal gültig und kann ausgeführt werden und so ein Kram. Davor kommen, das sollte ich eigentlich farbig machen, 1, 2, 3, 4. Wunderbar, vier Farben. Also, hier haben wir den grünen Bereich, ja. Dann den blauen Bereich. So eine Zeile ist, genau, ja, muss ich auch dazu sagen, so eine Zeile sind genau 16 Bytes. So. Und diese markierten Einträge da, die sind die erste Partition, die zweite Primärpartition, die dritte Primärpartition und die vierte Primärpartition. Das, was man also als HDA1234 kennt oder SDA1234. Und so ein Eintrag enthält Zylinder, Kopf und Sektor des ersten Sektors der Partition, des letzten und dann irgendwie noch weitere Informationen, die der nächstbesten Wikipedia zu entnehmen sind. Davor befinden sich zwei Nullbytes. Allerdings ist es eine Microsoft-Konvention, die mittlerweile wahrscheinlich aber jeder übernommen hat. Oder die Bytes sind so gut wie immer Null. Und davor steht dann zum Beispiel, stehen vier Bytes, so Festplattenkennung. Da kann man dann halt was Spaßiges reinschreiben. Soweit ich weiß, wird dieses Ding Windows Disk Identifier genannt oder so ähnlich. Und daran wird halt erkannt, wenn man jetzt eine USB-Platte irgendwo anders einstöpselt oder so, wenn sich die Platten verschieben, dann kann man schauen, ob es die Platte ist. Ja, und davor hat man dann noch 440, also Dezimal, Bytes frei und die müssen den Bootcode enthalten. Der Bootcode, der ist dafür zuständig, den eigentlichen Bootloader zu laden. Zum Beispiel beim Grub-Bootloader ist es so, dass der erste Sektor die nächsten paar Sektoren lädt und die können dann auch sowas wie Dateisystem verstehen oder so. Also die nächste Stage, ich glaube Stage 1 heißt es, die danach kommt, die kann nur bestimmte Sektoren am Stück laden, glaube ich, und dann anschließend so eine Stage 2 oder sowas oder 1,5 vielleicht oder so ähnlich, die kann Dateisystem lesen, kann dann zum Beispiel von X2 den Kernel in RAM laden und so. Ja, und so ein Boot-Sektor, der fängt typischerweise dann mal so ein Assembler so an. Da spart man erstmal die Interrupts, dann, ich glaube, das führt zu weit. Also, Bootcode, gibt es einen Standard-Bootcode, der von Microsoft F-Disk mit dem undokumentierten Parameter /MBR auf die Platte geschrieben wird. Ja, und dann gibt es noch das Programm MS-Sys, gibt es bei SourceForge, das kann ganz viele verschiedene Typen von MBR schreiben. Sehr nützliches Tool. Und wenn man zu viel Zeit hat, dann kann man auch den NetWide Assembler sich runterladen und es damit schreiben. Fängt man so typischerweise an mit CLI, XOR, AX, AX, MoveDS, AX. Ja. Soll ich den Bootcode schreiben? Nee, oder?
BSD-Lizenz
zu ändern. Ja, genau. Und dann gibt es noch FASM, den Fast Assembler, der ist komplett in Assembler geschrieben. Der ist, was ist der LGPL? Keine Ahnung. Ja, also ich Lightning Talk wäre jetzt mal rum. Ich kann noch was über Bootcodes erzählen, aber Michael will ja auch was. Genau, Michael, ah, super.
Nein.
Achso, 440. Das sind 440 Byte. Und in diesen Bytes bringe ich nur Code unter. Der macht so ein bisschen Initialisierung, so bis da. Dann kommt Code zum Laden von weiteren Sektoren, bis da. Und dann den Rest fülle ich noch auf mit Beginn des Bootrisses. Und dann klebt das im Speicher alles hintereinander. Erstmal wird der Bootblock woanders hin verschoben. Ab 0, also ab der Adresse 500 Hex wäre Platz. Dann werden vielleicht so Timer Interrupt oder so in Beschlag genommen, um dann ein bisschen zu zählen, wie lange der Benutzer da braucht oder um das Stück quasi fallen zu lassen. Ja, dann kommt halt so ein bisschen Code. Also Platz ist genug, glaube ich. Sonst wird es halt kein Bootriss, dann wird es ein Bootscard oder ein Boot sonst was.
Wusstest du, dass das ein altes Projekt von Volker ist?
Nein, das Projekt Bootriss wird umbenannt in...
Also der wollte es machen, dass es, wenn man Windows bootet und nur Windows bootet man regelmäßig, dass da sozusagen während dem Booter jederzeit entsprechend der Fähigkeit von dem, was schon gebootet ist, Tetris läuft. Mhm. Halt anfangs so ein Textmodus und dann später, wenn die Grafik kommt, soll es eigentlich auf Grafik umschalten und so. Das war mal, so die Anfänge von diesem Staatsprojekt, der hätte das mal irgendwie sich überlegt. Aber es ist nie was draus geworden.
Ja, vielleicht wird es auch ein Bootopoli dann.
Sagt mir das Samstagsprojekt was?
Nee, auch nicht mehr.
Das war so der Vorgänger vom CCC Rheintal quasi.
Ah, okay.
Ja. Damals noch bei Evios.
Okay, ich übergebe mal an Michael, der erzählt uns bestimmt was über EFI-BIOS oder so.
Ja, genau. Kann man quasi nahtlos anschließen daran. Ja. Ich glaube, den Bildschirm brauche ich nachher erst dann für. Dann soll ich meinen Adapter vergessen. Ich brauche noch meinen tollen Apple-Adapter. Das ist. Wir könnten ja. Ich kann noch kurz. Genau, ich mache zur Einführung noch ein lustiges Geschäftsmodell. Und zwar. Man kann unheimlich viel Geld verdienen, indem man sich einfach einen Spaß draus macht, nette Hardware zu bauen, die aber für jeden Scheiß einen blöden Adapter für 30 Euro braucht.
Ja, bist du ganz sicher, dass dieses Konzept nicht schon geschützt ist?
Das kann sein, dass das irgendwie... Ich glaube, in Amerika kann man Geschäftsmodelle und Geschäftsprozesse patentieren lassen. Das geht da. Ah ja. Aber man könnte noch so viel erzählen über den Eigentumsbegriff an sich und den Unterschied zwischen Ideenschutz, also Patenten, und Werksschutz, also Urheberrechten, aber ja, da muss man echt mal mehr machen.
Wir verkaufen billige Drucker und teure Drucker.
Gibt's das? Ich wüsste auch nicht. Ja, das machen alle. Wird wohl nicht geschützt.
Egal, der Patentdruck.
da einen Monopolschutz drauf haben, ne?
Nein, nein, nein. Lizenzen von denen zu kriegen.
Die Lizenzen. Ja, pff, ja, ja, warum nicht?
Weil die Toner teurer ist, entscheidet der Patentinhaber.
Ja, die sollen völlig dankbar sein, dass sie überhaupt noch sowas machen dürfen, weil schließlich hast du Monopolrechte, gell? Ja, also, ja, zeigt mal Dankbarkeit. Ach ja, ja, das ganze Thema zieht einen so runter irgendwie. Also, ich meine, wir hatten ja, das ist ganz witzig, wir sind ja als Ulmer hier verlinkt von Wikipedia, haben wir einen Link auf ulmccc.de, und zwar ist das Video von Stallman, als wir den hier hatten, für ein Chaos-Seminar. Also wir sind jetzt quasi hier in der Nachfolge als Referenten von RMS. über Patente und Softwarepatente speziell. Da ging es darum, dass diese Patentgeschichte ja theoretisch bei realen Erfindungen nicht so schlimm ist, weil es gibt ja immer irgendwas, ums drumherum, um drumherum zu erfinden, angeblich bei Hardware. Aber eine Vorschlage eben zum Beispiel nicht, das war wie gesagt ein Standardbeispiel. Das ist ganz witzig gewesen. Guckt euch das Video von RMS an, das war ganz, ganz spaßig. Der Typ ist eh Entertainment pur. Lightning Talks, was mache ich gerade zurzeit? Ich kann da lustig an Nico anschließen. Vielleicht machen wir noch ein Chaos-Seminar daraus. Müssen wir mal schauen. So ein bisschen Boot Me Up, was man so machen kann mit Boot-Prozessen und so Zeugs. Also mal gucken. Ich hätte das auch machen wollen im Assembler-Chaos-Seminar. Auch was ich noch anbieten will vielleicht. Aber das splitten wir vielleicht einfach raus. Also ich möchte was Ähnliches haben wie Nico. Ich möchte auch hier so lustig booten können und selber da ein bisschen bestimmen, was abgeht. Allerdings nicht, um Tetris zu spielen, sondern ich möchte das auf meiner super advanced Mac-Hardware, die leider kein MBR hat und deswegen funktioniert da nichts, was man so von standardklassischen Tricks irgendwie sich abgucken kann. Also es funktioniert schon, aber ich brauche immer so komische BIOS-Emulation, weil das hier, dieser Masterboot Record, das ist das, wofür... Ja, aber ein Firmware, das war ja Power-PC. Das ist ja, da wird einmal langweilig, wenn man jahrelang das Gleiche nimmt, weißt du? Da kann man auch keine Adapter dafür verkaufen. ja, und für EFI brauchen wir jetzt andere Software-Adapter quasi fürs Booten. ja, wir haben bei... Also, ja... Ach, so spontan Talks sind immer... Also, wir haben beim EFI keinen Masterboot-Record, wir haben stattdessen eine Global Partitioning Table, die übernimmt Teile von dem Masterboot Records. Also eigentlich ist es nur die Partitionsaufteilung, die in der GPT drin steht. Und der ganze Bootcode läuft als EFI-Anwendung, als Applikation, die schon von der Partition geladen wird. Oh mein Gott, wer hat das jetzt verstanden? Ah, Nico, ist super. Also ich mache es einfach mal ein bisschen reißerischer. Das Ganze ist ein alter Speis. Das ist 80er-Jahre-Technologie, letztes Jahrtausend, also 1980er-Jahre. Und man könnte mal ein bisschen was Neueres machen, um neue Adapter zu verkaufen. Und das nennt sich EFI. Wofür steht EFI? Ich glaube, das ist irgendwie Extensible oder Extensible Firmware. das wird benutzt von, ich glaube, Intel bei irgendwelchen Italien. Das war mal so eine Prozessorarchitektur. Also bei Itanium, wo große Server das benutzt, und bei Apple wird das benutzt für alle Rechner, die zurzeit oder die von Apple mit x86-Prozessoren ausliefert wurden und werden. Und es ist halt irgendwie neuer und schlumpfiger. Einer von den Vorteilen, man kann in der daran angehängten, also ich muss es ein bisschen strukturierter machen. Also wir haben hier EFI, BIOS, dann haben wir hier die GPT. Ja, wie nennen wir es? Nennen wir es MBR. Ist nicht ganz korrekt, aber das passt ungefähr. Also hier auf der einen Seite die Technologie, die neu und schlumpfig und modern ist, das heißt EFI. Die Technologie, die alt und blöd und bäh ist, die nennt sich BIOS. Das sind jeweils Sammelbegriffe für ein paar Techniken, die dazu da sind, einen Rechner zu bootstrappen, also um einen Rechner hochzufahren. Was passiert da? Wo finde ich meinen Bootcode? Wie sehen die Partitionen aus? Was kann ich woher kriegen? Teilweise auch, wie kann ich meine Grafikkarten oder sonstige Devices initialisieren, um auf irgendwelche Register zugreifen zu können oder um zu entscheiden, wo mein Videospeicher rumliegt im RAM, mit dem ich dann nachher Sachen ausblenden kann. Das ist alles Teil von diesem Zeug. Also alles, was irgendwie Firmware ist und von der Firmware initialisiert wird, wird in der Regel hier mit behandelt.
GPT ist die Global Positioning Table bei der MBR. Das ist eigentlich nur der Master Boot Record, aber ja, der MBR steht, glaube ich, immer am Anfang, hast du schon gesagt. Erster Sektor. Wenn ich den geladen habe, kommt dann Bootcode drauf und dann kann ich mir nach und nach ein System zusammensetzen, was funktioniert und was dann auch weiß, welche Daten irgendwo liegen. Bei der GPT habe ich von vornherein erstmal nur eine Definition, wie meine Partitionen angelegt sind. Und das EFI kann sich dann von den Partitionen im Bootcode rausholen. Also da ist der Bootcode, der kann irgendwo sein. Also es kann auch auf jeder Partition ein eigener neuer Bootcode liegen. Während hier das, glaube ich, mal an einer fixen Stelle sein muss. Und dann braucht man eventuell einen Bootmanager, der dann helfen kann, wenn man mehrere Sachen da rumliegen hat. So, Problem ist, zurzeit geht alles halt noch von BIOS aus. Also der ganze Open-Source-Kram geht immer davon aus, ja, ich habe halt ein BIOS und dann habe ich ein MBR und da liegt irgendeine Art von Bootmanager und dann kann ich mir aussuchen, was ich wohin booten will. Und beim EFI muss ich halt, wenn ich da irgendwie was machen will, was ein bisschen fancier ist, muss ich tolle EFI-Programme schreiben. Da gibt es ein eigenes SDK für. Und dann kann ich die auf einer Festplatte, die mit GPT, mit Global Partitioning Table initialisiert ist, kann ich das dann irgendwo ablegen auf irgendeine Partition, die das EFI lesen kann. Typischerweise ein FAT. Auf dem Mac kann es auch HFS. Also nicht UFS, bin ich mir nicht ganz sicher. FAT meistens. So, und das brauche ich jetzt, um meinen Mac booten zu können mit einem Crypto-Root. Oder um da vielleicht so in Bootopoly zu spielen. Und auch um mein Crypto-Root-Setup hinzukriegen. Also was ich möchte am Schluss ein Setup haben, wo ich meinen Rechner einschalte, einen USB-Stick einstecken muss, wo dann eine Key drauf liegt und ein Passwort braucht. Und dann tut er mir von meiner GPT eine bestimmte Partition, die ich auswähle, entschlüsseln, also aufmachen mit einem Key. Und das Ganze eben von einem EFI aus und in einer GPT. Und das ist ein bisschen aufwendiger. Also es gibt Patches zum Beispiel es soll eine ZFS-Partition sein, bitteschön. Weil ZFS ist auch fancy und neu und schlumpfig. Zurzeit, woran ich gerade dran bin. Ja, das ist eines der Probleme, die ich habe. EFI kann von sich aus, ich glaube, FAT und UDF. Ist UDF das Fallsystem von DVDs und CDs und so? Also CDs booten kannst und FAT kannst auf jeden Fall. Das ist, glaube ich, immer minimal, kleinster gemeinsamer Nenner. Damit ich jetzt von einem ZFS-Root booten kann, muss ich irgendwie irgendwem hier ZFS beibringen. Und ich muss diesen ZFS-Support in einer Form haben, der mit EFI zurechtkommt, der also von einem EFI aus aufgerufen werden kann. Und das ist gar so trivial. Also was es gibt die eine Möglichkeit, über die Linux-Schiene zu gehen. Also halbe Linux-Schiene, und zwar, das ist dann GRUB. GRUB ist klassischerweise hier sowas. So ein Bootmanager für ein MBR. Da gibt es netterweise Patches für, dass der ZFS kann. Das ist von Oracle. Also ehemals Sun, falls sich jemand an die Firma erinnert. Und es gibt lustigerweise auch Patches für EFI-Support. Schade nur, dass die ZFS-Patches für Group 1 sind und die EFI-Patches für Group 2. Es gibt keinen Group, das beides kann gleichzeitig. Was ein bisschen dümmlich ist für meine Situation auf meinem MacBook.
Ja? Was vielleicht geht, ich weiß es nicht, ich habe es nicht getestet. Der Group kann Chainloading. Das heißt, du kannst das irgendwo anders. Du kannst mit Group 2 dann mit Group 1 laden. Mhm. Dann geht's dann schon.
Ja, jetzt habe ich meinen Group mit EFI-Support, das heißt, es läuft auf dem Mac. Und er kann Chainloaden. Aber von was Chainloaden? Er kann ja kein ZFS-Volume aufmachen. Oder ich habe hier den Group mit ZFS-Supports, den kann ich jetzt schon mal gleich gar booten von meinem. Ich kann mit BIOS-Emulation was machen vielleicht. Oder von CD irgendwie und dann geht es vielleicht. Aber es gibt noch was anderes. Auf FreeBSD, ich möchte irgendein FreeBSD haben, weil ich möchte da ZFS haben. Da gibt es was, das nennt sich GPT-ZFS Boot, glaube ich. Das ist allerdings leider auch ein MBR-Programm, so ein Bootmanager. Der kann GPT-Festplatten-Definitionen auflösen und er kann ZFS-Fallsysteme lesen. Das ist also alles, was ich brauche. Aber halt auch wieder MBR. Also das ist ungefähr auf dem Niveau von Group 1 mit ZFS-Support. Da habe ich den ZFS-GPT-Boot. Ja.
Da das ein Lightning Talk ist, ist das jetzt nur ein Teaser und weiter geht's jetzt. Weiter geht's mehr geradeaus. Achso, zur Zeit hänge ich da. Was habe ich noch? Genau, ich möchte euch noch kurz ein Bild zeigen. Das ist ein Follow-up von letztem Mal von Post Canvas. Das war das letzte Spontan-Chaos-Seminar. Oh, meine ganzen Notizen. Nein, weggucken. So, und zwar haben wir hier einmal, erinnert euch an den Tiger, Tiger EPS, was mich letztes Mal so gefuchst hat, dass er nicht ging. Ha, schaut her. Sogar mit Benchmark inzwischen.
Kann ich inzwischen rotate?
Oh. 4,8 Sekunden, ein Tiger EPS. Ich kann inzwischen Rotate. Mit freundlicher Genehmigung eines gewissen Herrn Jürgen Dollinger habe ich hier ein lustiges PostScript-Fraktal-Rendering-Programm. Oh, yeah. So toll. genau, das ist das Programm hier. Und hat hier dieses hübsche, tolle Fraktal generiert. Schick. Ja, soll ich noch irgendwas erzählen? Nee, ich glaube, OpenCL, iPhone-Apps, Tor. Ja, genau, um Internetzensur zu umgehen, nehmt ihr einfach einen anderen DNS-Server. Aber das wisst ihr bestimmt schon. Und Tor ist das neue HTTPS. Hilft aber nicht gegen Zensur. Hilft nur gegen Vorratsdatenspeicherung. Und das war's. Nächster.
Kann man Tor dazu veranlassen, als DNS-Server den DNS-Server des Tor S-Nodes funktionieren?
Es gibt ganz lustige Tor-DNS-Patches, weil DNS ist für die Tor-Leute grundsätzlich ein Informationsleck. Weil wenn du weißt, welche DNS-Namen der Typ aufgelöst haben möchte, dann weißt du im Prinzip auch, wo er hin will. Da brauchst du nur den nachher beobachten, wie er es tatsächlich abruft. Und deswegen gibt es bei den Tor-Leuten ganz lustige DNS-Geschichten. Die ich aber nicht jetzt so näher erzählen kann, weil ich es auch nicht im Detail.
Das wäre auch gegen Zensur, wenn man gerade zufällig einen unzensierten Exit-Node verwischt.
Ja, das mit Tor und Zensur ist alles ein bisschen komisch. Erstens mal ist es das falsche Signal, weil dann hätten die ja quasi gewonnen und wenn alle Inhalte, die. Ach, wie sagt man sowas? Das ist immer schwer, weil sobald man sowas sagt, hat man immer dann gleich Befürchtungen, dass man hier in die Ecke von wir helfen Terroristen oder wir helfen sonstigen bösen Menschen gestellt wird. Also es wäre ein falsches Signal, wenn alles, was gewissen politischen Kreisen mal gerade nicht in den Kram passt, bis hin zu Opposition oder was auch immer, nur noch in irgendwelchen dunklen Ecken verfügbar ist. Das wäre das ganz falsche Signal. Deswegen ist es eigentlich schlecht zu sagen, Leute, stellt alles ins Tor, um der Zensur zu entgehen. Es ist gerade falsch, weil es soll. Das ist gerade dann Schere im Kopf und das ist gerade dann irgendwie alles in den Untergrund drängeln, was nicht dem eigenen Weltbild entspricht. Und das ist ja gerade nicht mehr Freiheit. Außerdem ist es relativ gut machbar, Tor auch abzuklemmen. Weil man muss sich nur irgendwelche Traffic-Pattern angucken oder irgendwelche Ports angucken, auf denen halt Tor arbeitet, und dann kann man das einfach blocken. Fertig. Da kann man dann auch was dagegen tun, aber das ist dann ein Wettrüsten, was im Prinzip, ja, das ist einfach nicht das, was es sein soll. Aber gegen Vorratsdatenspeicherung ist Tor ganz prima. Also du hast sowohl beim Sender, also Vorratsdatenspeicherung wird halt alles protokolliert. Sprich, im Zweifelsfall musst du davon ausgehen, dass dein Provider protokolliert, wo du hin möchtest, und du musst davon ausgehen, dass der Dienstanbieter protokolliert, wer herkommt. Und bei Tor hast du halt sowohl beim ISP, bei deinem Zugangsprovider, kann der nur sehen, okay, der hat sich zu Tor connected. Und bei dem Anbieter des Dienstes in Logfiles kommt auch bloß noch, ja, da kam einer aus dem Tor-Netzwerk. Also für diese ganzen Protokollgeschichten bei der Vorratsdatenspeicherung ist Tor ganz, ganz prima. Plus der ganze Traffic ist Ende-zu-Ende verschlüsselt. Das ist dann der zweite tolle Punkt.
Ich meine, du hast ja gerade eben selber gesagt, wer sich zu Tor der hat sicherlich was zu verbergen.
Ja, bestimmt, klar. Wer einen DNS-Server ändern kann, hat auch was zu verbergen. Das ist auch ein potenzieller was weiß ich.
Und eigentlich...
Ja, und wer andere Betriebssysteme aus Windows verwendet, ist sowieso...
Ja, sehr verdächtig. Das ist mindestens ein Grund für Hausdurchsuchung.
Ich würde sowas eigentlich mit unter sowas Ähnliches wie die GEMA-Vermutung stellen, im Prinzip. Also wie gesagt, wer nicht beweisen kann, dass er nur harmloses Zeug machen wollte, sollte lieber mal unter Verdacht gestellt werden.
Ja, alle Leute, die so komische Sachen können, die ich nicht kann, sind schon mal verdächtig, oder? Schon. So Leute, die wissen, was ein Browser ist und was DNS bedeutet, die sind alle suspekt.
Und die
oder?
Internet nicht ausdrucken.
Die sind, ja. Leute, die im Internet kommunizieren, ohne dass ich es mitkriege. Wer weiß, was die reden? Das muss alles protokolliert werden.
Und Leute, die eine Petition unterzeichnen, die sind unzivilisiert.
Sicher. Also Petitionen gegen das, was die Regierung tut, sind ja sowas von subversiv. Alle gleich, die Namen, die sind ja, sie haben sogar alle ihren Namen gleich angegeben mit Adresse. Gleich alle. Jetzt kann man hier der nächste Lightning Talk machen, bitte hier. Ich rede mich hier gar an.
Nein, das hat doch Vorteile. Wenn man sich bereits auf diese Weise öffentlich macht, Name, Adresse und alles angibt, dann ja, arbeitet man ja eigentlich schon nicht mehr im Geheimen. Eigentlich ist das wie eine Einladung im Prinzip nach Hause.
Eine Einladung nach Hause. Du erinnerst dich an den lustigen Zettel, was war denn das nochmal? Da ging es irgendwie da ging es um das Recht. Oh, wir haben in den letzten Jahren so viel Punkt, Gesetzentwürfe und alles Mögliche gehabt. Es ist, also, da ging es um die heimliche, Bundestrojaner ging es da. Da haben sie dann bei einer Aktion lustige Zettel an Haustüren geklebt, nach dem Motto, bitte seien Sie morgen zwischen 9 und 10 Uhr anwesend zu Hause, weil das BKA möchte gerne bei Ihnen einen Bundestrojaner installieren oder sowas. Super. Einladung nach Hause, komm. So, nächster Lightning Talk, bitte. Woran arbeitet ihr gerade? Also, wer erzählt was? Mein Mac-Stöpsel, ja klar, sicher. Hast du einen Mini-Display-Port oder einen großen? Ah, super. Nein, in weiß.
Das gleiche in weiß.
Ist weiß gerade billiger oder teurer? Das ist Wechsel ab und zu.
Das war das Auslaufmodell.
Also ich denke mal, wir könnten machen bis also 9:30 normalerweise, oder? Also eine Stunde Chaos-Seminar ist mindestens. 9:30 bis 9:30, oder?
Das übernimmt schon mal meine Vorstellung mit Namen und so weiter.
Warum machst du das?
Punkt. Was?
Ja, das ist ein tolles Thema, das mache ich auch. Nein, OpenCL.
Weil ich für meine konkrete Arbeit entsprechen darf, weil da mein Arbeitgeber gewisse vertragliche Rechte dran hat.
Na, OpenCL ist cool, da bin ich...
Deswegen schmücke ich mich mal mit fremden Folien hier.
Komm hier, warte mal, können wir das Mikro?
Genau. Genau, das sind Folien, die sind gerade geklaut, die finden sich auf der Kronos-Webseite für alle Leute, die sie nachlesen wollen. Kronos.org. Das sind die Jungs, die so Sachen definieren wie OpenGL, OpenCL jetzt, Collara etc. Worum geht es bei OpenCL? Was stellt das Ding dar? Das ist eigentlich eine API, die dafür da ist, Sachen zu programmieren, die nicht unbedingt CPUs sind. So eine generelle Computing Devices wollen die damit abstrahieren. Darunter fallen im konkreten Fall gerade bei... im Moment ist OpenCL eine Spezifikation. Es gibt eine Implementierung, die nicht öffentlich ist, die Apple gerade an Leute rausgibt, die viel Geld dafür bezahlen, und mehr darf ich wahrscheinlich nicht sagen, ohne da irgendwie in rechtliche Grenzen zu kommen.
Da reicht ein Developer.
Genau, wer das Geld dafür ausgibt, der darf das nachlesen bei Apple und ausprobieren. Die wollen quasi sein zwischen den Grafik-APIs, wo man bisher, wenn man Grafik geschrieben hat, eben dafür spezielle Sachen benutzt hat, wie OpenGL, DirectX, diverse Sachen, die ausgestorben sind, GL Shading Language, die ZG Shading Language und so weiter. Und dann eben CPUs, die man in allen möglichen Programmiersprachen programmieren kann. Und die kommen eben aus verschiedenen Richtungen. Die CPUs sind ziemlich universell, können sie ziemlich alles, was man irgendwie an die schmeißt. Die GPUs fingen ziemlich spezialisiert an und werden langsam flexibler und programmierbarer. Und die versuchen da jetzt dazwischen was zu finden, mit dem sich sowohl CPUs programmieren lassen, also GPUs und die Spezifikation, die öffentlich ist, die gibt inzwischen auch Sachen drin, wie Cell, diverse anderen und teilweise nicht ganz genau benannten Compute Devices eben. Und dann haben die sich eben, wie so viele andere, an C orientiert. Man hat also nicht ein C-Dialekt, aber eine sehr an C angelehnte Sprache, in der man dann eben Programme schreiben kann, kompilieren kann und dann laufen die eben auf der Grafikkarte statt auf der CPU. Und der tolle Trick dann ist zudem, man konnte vorher, wenn man wollte, Sachen auf der GPU schreiben und laufen lassen, wenn man sich viel Mühe gemacht hat, das irgendwie so zu schreiben, als wäre es Grafikcode, dann Zahlen reinsteckt und hinterher das Bildchen wieder ausliest, das völlig konfuse Falschfarben sind und sagt, das sind meine Daten, die lese ich wieder raus. Das Problem war, dass bisher man das für jeden Hersteller von Grafikkarten anders machen musste und dass die Leute eben für Grafik ihre Hardware optimiert haben und deswegen nichts garantieren konnten. Also IEEE war nicht drin, man hat irgendwie so einen Floatpoint rausgekriegt, der so ungefähr hier war, der aber nie hundertprozentig gestimmt haben muss. Und da gibt es eben garantierte Resultate. Man kann das Ding also auf der CPU schreiben, debuggen und dann eben, wenn es läuft, dann lässt es auf der Grafikkarte rennen und bei aktuellen Grafikkarten kommt man, weiß nicht, für $1000 auf einen Teraflop, wenn es sein muss. Also die Hauptmotivation ist eben, dass es unglaublich viel Geschwindigkeit rauszuholen gibt, wenn man einen Algorithmus hat, der eben drauf läuft. Es gibt eine russische Firma, die inzwischen auf Nvidia-Karten diverse Verschlüsselungen knackt und das eben so 20 Mal schneller als die aktuellen CPUs das machen. Ja, und so prinzipiell ist hier so ein Speichermodell von den aktuellen Grafikkarten. Das heißt, man muss halt ein bisschen umdenken. Es arbeitet mehr mit sogenannten Kernels. Man steckt einen großen Block Daten rein, schiebt da so einen Kernel und hinten holt man die Daten wieder raus. Was es zum Beispiel nicht gibt in OpenCL sind Rekursionen. Das sind zum Beispiel Sachen, die eben nicht drin sind, die man in C eben hat, die man dort rauslassen muss. Genauso wie Speichermanagement, dass man irgendwie ein Malloc und ein Free hat, sowas gibt es da auch nicht. Man muss eben sich selber aus irgendwelchen Indizes seine Speicheradressen rausdenken, an denen man arbeiten will. Und die haben irgendwo so ein kleines Codebeispiel. Das meistens ist.
Man kann auf Grafikprozessoren bestimmte Dinge schneller rechnen, als wie auf so normaler CPU. Liegt das dann ein spezielles Problem?
Generell sind Grafikkarten ja so optimiert, nachdem sie alles Rasterizer sind, machen die alle, das nennt sich dann nicht mehr SIMD, sondern SPMD, Single Program Multiple Data. Das heißt, man hat irgendwie 512 kleine Rechenkerne, die alle simultan das gleiche Programm ausführen. Die können inzwischen schleifen, dann werden eben die anderen Cores abgeschaltet. Wenn eine Schleife länger läuft als die anderen, dann müssen die anderen eben so lange warten, bis jeder von den Cores die Schleife gemacht hat, dann können alle weiterlaufen. Das heißt, wenn man Sachen hat, die auf eben vielen Datenpaketen genau das gleiche machen.
Also quasi was Parallelisierbares.
Genau, es muss halt eine ziemlich parallele Sache sein. Also für dein Beispiel Fraktale gibt es inzwischen Leute, die 4D Julia Fraktale darauf raytracen mit Schatten in Echtzeit. Das läuft dann auf einer, jetzt nicht auf dem, aber auf einer Nvidia Laptop-Karte läuft das beim Rennplan bei 60 Frames pro Sekunde oder sowas. Und dann kann man auf einer CPU im Moment irgendwie mit 4 Frames pro Sekunde sich das anschauen. Also es ist bei Algorithmen, die hinhauen, kriegt man eben wirklich, wirklich Geschwindigkeit raus. Man muss allerdings einigermaßen umdenken, die Tools sind nicht so weit, man hat irgendwie keinen guten Profiler oder einen richtigen Debugger oder sowas, muss ich halt irgendwie dabei helfen und mit ausprobieren. Und eben das Speichermodell ist ein anderes. Man hat eben nicht einfach, ich kann überall gleich schnell lesen und speichern und habe bloß mein Cache, den ein paar Sachen beschleunigt. Sondern es gibt ein paar Nur-Lese-Speicher-Geschichten, die sind dann eben wirklich schnell zu lesen. Dann gibt es Sachen, die sind sequenziell schneller zu schreiben, als irgendwie random zu schreiben. Und man muss sich natürlich aufpassen, wenn 512 Threads gleichzeitig laufen, dass sie sich einig sind, wer wo schreiben darf. Weil natürlich ist es schwierig, da irgendwie den Mutex reinzuhauen, der dann irgendwie alles synchronisiert. Und das ist eben noch so ein bisschen Research Topic. Es gibt Leute, die arbeiten dran, wie man da jetzt optimal sortiert drauf, wie sich eine Reduktion machen lässt, dass man also eine Summe über 2 Millionen Zahlen macht, was eigentlich naiv implementiert immer vom vorherigen Ergebnis abhängig ist. Da gibt es eben Methoden, wo die Leute dran arbeiten, wie man sowas optimieren kann alles. Und dann müssen sie eben so ein bisschen umdenken. Also ein Bubble Sort oder ein Quick Sort gibt's glaube ich, aber die sind alles andere als effizient. Da gibt es einen sogenannten Bitonic Sort. Und das ist eben ganz einfach gesagt, wie man jetzt zum Beispiel eine unbestimmte Anzahl von Vektoren einfach miteinander, oder nee, zwei Vektoren mit unbestimmter Größe addiert. Man muss dann eben so ein bisschen, wer schon OpenMP gemacht hat, wird sich schon ein bisschen vielleicht daran gewöhnt haben, dass man eben so das Ding schreibt, was ein einziger Thread machen muss, dann holt man sich den Index dazu und schaut dann entsprechend in das Array rein.
Wie sieht es mit dem Speicher aus? Es gibt verschiedene Speichermodelle, also Texturspeicher, Konstantenspeicher oder sowas. Muss man die explizit ansprechen oder ist es transparent?
Du siehst hier, dass in den Kernel Pointer reingesteckt werden. Die sind im Moment alle als global deklariert. Das heißt eben, dass die aus dem globalen Speicher kommen, der lesen und schreiben kann. Es wird momentan empfohlen, man soll generell anfangen, so zu schreiben und dann eben, um Performance zu kriegen, dann, wenn alles läuft, zu versuchen, mit verschiedenen anderen Speichern zu arbeiten.
Also man muss das schon explizit machen.
Man muss das explizit machen.
Sagen, Memcopy, machen wir das jetzt in den lokalen Speicher und dann kannst du das im lokalen Speicher
benutzen. Überwiegend, ja. Also das ist jetzt der Code. Also man mischt nicht einfach seinen CPU-Code und GPU-Code in einer Datei und dann läuft das irgendwie ganz magisch nebeneinander. Es gibt also einen separaten Compiler, der kompiliert einem den Code, der auf der Grafikkarte läuft. Der ist im Treiber drin. Das heißt, sobald ein Treiber, das kann dann automatisch den Compiler dafür. Und dann gibt es eben den Code, der auf dem Host läuft, der dann, wer schon mal OpenGL gemacht hat, wird das ungefähr kennen, dass man dann, so wie hier eben seine in der prozeduralen API seine Buffer alloziert, dann explizit aus dem Hauptspeicher auf das Compute-Device schaufelt. Und dann gibt es hier eben so ein paar Hints, in denen man angeben kann, in was für einen Speicher ungefähr das legen soll. Da gibt es dann eben den Read-Only, den Write-Only. Und dementsprechend nimmt dann die Implementierung das am besten passende. Weil die API versucht natürlich ein bisschen flexibler zu sein als die jetzigen Grafikkarten. Die hofft darauf, in 20 Jahren auf Grafikkarten immer noch zu laufen, wenn es gut läuft. Oder eben auf einem Cell oder auch auf einer normalen CPU das Beste rauszuholen. Darum gibt es jetzt nicht direkte Sachen, die jetzt auf Grafik-APIs gehen, die sagen, das ist mein Texturspeicher, das ist ein Vertex-Speicher oder sonst irgendwas. Und das ist ein Frame-Buffer, sondern es gibt halt Write-Only, Read-Only und eben Read-and-Write. Und das sieht am Anfang so ein bisschen erschreckend aus, wie viel Code man da außen rum bauen muss, nur um so eine kleine Vektoraddition ins Laufen zu kriegen. Und den Code eben aus dem Hauptspeicher hin und her zu schaufeln und dann wieder zurückzuholen, seine Ergebnisse. Und das Dumme daran ist, mit OpenCL kann man eben, außer man drückt die Kohle in Apple ab, nicht nur die ADC-Membership, sondern ein passender Rechner, das sollte auch noch dabei sein, damit das auch läuft. Wer sich es anschauen will, ohne mit Apple zu arbeiten, es gibt von NVIDIA-Anteil sind sich CUDA. Das geht in die gleiche Richtung, sie sind nicht ganz identisch. Hauptunterschied ist, dass CUDA eben nur auf NVIDIA-Karten läuft und auf ATI oder Intel, sagt mache ich nicht. Und CUDA läuft im Moment auf Windows und Linux. Gab es einige Beschwerden, dass es auf Solaris nicht läuft. BSD glaube ich auch nicht, obwohl sie die Treiber haben, wollen sie irgendwie die Software außenrum nicht mitliefern. Ich meine, wer mit der Binary-Kompatibilität rumprobieren will, sei eingeladen. Weiß ich nicht, wie viel es da gibt. Jedenfalls lässt sich aus dem NVIDIA-Code ziemlich viel rauslesen, was in OpenCL kommen wird. Also ich darf jetzt aus rechtlichen Gründen nicht darauf hinweisen, was die Ähnlichkeit in OpenCL-Samples, die nicht öffentlich sind, ist zu denen von NVIDIA ist. Aber in der Spezifikation lässt sich viel rausziehen, was eben, dass sie sich eben einiges abgeguckt haben von NVIDIA und von ihnen gelernt haben. Also wer sich darauf vorbereiten will, aus OpenCL irgendwann mit seinen Grafikkarten Sachen zu entschlüsseln, die er entschlüsseln darf, dem sei mal das NVIDIA-SDK ins Herz gelegt. Da gibt es einige Beispiele, an denen man sich orientieren kann. Ja, lassen wir es beim Lightning Talk.
Ich glaube, sowohl NVIDIA als auch AMD haben angekündigt, dass OpenCL so der Upgrade-Pfad von Brook auf AMD-Seite und CUDA auf NVIDIA-Seite sein soll. Also beide Hersteller wollen wohl die Treiber so anlegen, dass in den nächsten großen Versionen dann OpenCL unterstützt wird.
Ja, also AMD hat gesagt, sie stellen ihr eigenes GPU-SDK ein zugunsten von OpenCL. Die wollen nur noch auf OpenCL arbeiten. NVIDIA hält an CUDA weiter fest, möchte das behalten, aber sagt, OpenCL ist uns genauso wichtig und die wollen, glaube ich, OpenCL auf CUDA laufen lassen. Das ist deren Idee. Und freundlicherweise haben sie auch Intel und AMD, ich war auf der SIGGRAPH, als es vorgestellt wurde, haben sich gleich mit in den Ring geworfen und gesagt, wir unterstützen das auch mit voller Kraft. Also das scheint auch für den kommenden Intel Larrabee, das, was sie gerade erzählen, ist auch, dass sie auch mit OpenCL arbeiten wollen. Also
trotzdem ist es ja leider irgendwie nicht jetzt so toll, weil Microsoft wird mit DirectX 11, glaube ich, Compute Shader rausbringen.
Die bringen Compute Shader raus, ja. Aber
ich weiß nicht, bei Brook und bei CUDA, aber mit Compute Shader und OpenCL.
Ja, das ist halt, das eine läuft dann eben nur auf Microsoft. Also die setzen sich damit, glaube ich, selber Grenzen. Also es gibt noch genügend Industrien, die DirectX nicht mehr mit dem Arsch anschauen. Und das Gleiche wird wahrscheinlich mit dem auch passieren. So, gibt es jemanden, der noch das Mikro haben will?
Wir bräuchten ein Chaos-Seminar bei OpenCL. Das möchte ich. Ich arbeite auch gerade mit OpenCL ein bisschen. Also natürlich würde ich es nie behaupten öffentlich, aber was, vielleicht kann ich das machen.
Ja, warten. Warten wir, bis es öffentlich wird.
Mit diesem komischen Compute-Shader-Programm zu arbeiten. Typischerweise läuft das so, dass man so ein Programm hat.
Wie hängt das Ding um? Danke, mir hier ein Testlauf. Laut. Okay. Also Jungs, wenn ihr informiert seid, ich bin hier keineswegs vorbereitet. Ich versuche ein bisschen was aus meinem Kopf zusammenzuschustern und hoffe doch einfach mal auf eure Mitarbeit, dass wir was gemeinsam zusammenbekommen. Und zwar, wer von normal so im Raum Softwarepatente, Lizenzen, Urheberrechte, was denn da so spontan dazu einfällt. Wie geht denn hier die Tafel hoch? Am Baum? Ah, cool. Fangen wir doch mal an mit dem Punkt, der am einfachsten scheint. Urheberrecht. Was ist eigentlich das Urheberrecht? Ja, nicht so fies grinsen. Also wenn ihr als Erschaffer Software, Mechanik, was auch immer in den Raum stellt, habt ihr zumindest da euren Namen draufstehen, da irgendwie ein Vermarktungsrecht dazu. Inwiefern auch immer das aussehen mag. Was ist jetzt eigentlich eine Lizenz? Oder besser, was für Lizenzen kennt ihr denn? Fangen wir mal damit an. Ist es lesbar? Wer das nicht lesen kann, braucht nur eine neue Brille. Okay. Für Lizenzen, liest das eigentlich jemand von euch? Also, aus meiner Sicht ist eine Lizenz die Absichtserklärung eines Autors, was bei der Weitergabe und Verbreitung mit seiner Software passieren sollte. Habt ihr euch mal Gedanken gemacht, was in der GPL drin steht? Die GPL hat im Grunde genommen einen, man nennt es, viralen Effekt. Wann immer gegen Bibliotheken aus der
GPL gelinkt wird oder GPL Quellcode verwendet wird, muss die Software, die daraus resultiert, automatisch unter GPL gestellt werden. Die GPL lässt auch keine weiteren Einschränkungen zu. Das heißt, jede Software, jeder Quellcode, der erstellt, der mit GPL in Berührung kommt, wird automatisch auch unter GPL. Und ihr braucht euch keine weiteren Gedanken darüber machen, und da welche Lizenzierung unterstellen wollt. Das gab unter Anfangszeiten unter Linux Riesenprobleme, denn die libc, die Grundlage, wenn nicht das die Basic-Grundlage, stand auch unter OpenGL. Das heißt, alles, was unter Linux kompiliert hätte, wäre auch automatisch unter GPL gefallen. Deshalb hat man diese Lizenz abgespeckt, die sogenannte LGPL, Lesser GPL, wie auch immer man das nennen will. Diese Lizenz führt die Ausnahme, dass wenn ihr nur gegen Bibliotheken linkt, die unter dieser LGPL fallen, seid ihr automatisch nicht verpflichtet, diese Lizenz zu übernehmen. So, Lizenzierung noch bekannte. Schon unten die Zelle. Ich glaube, die GPL ist das, was man in der Öffentlichkeit am meisten gehört hat, dass es an Lizenzen gibt. Weitere Firmen, die noch große Lizenzen hochziehen, sind zum Beispiel Mozilla. Kann ich leider nichts viel dazu sagen, was die, welche Voraussetzungen die veröffentlichen. Und dann kennt ihr natürlich noch die ganzen proprietären Lizenzen. Weiß nicht, ob ihr euch schon mal eine Eule von Microsoft durchgelesen habt, dass ihr es nicht weiter lesen dürft, nicht weiter kopieren. Den lustigen Kram lassen wir jetzt aus. Worauf wollte ich eigentlich hinaus?
Erzähl doch mal was über BSD.
Oh, genau ins Schwarze.
Ah, BSD spielt GPL bloß nicht viral.
Die BSD-Lizenzen hatten anfangs, ich weiß gar nicht, wie das hieß, die hatten so eine Namensnennung mit drin. Also du kannst auch als Autor deine Software verlangen, dass jeder, der dein Programm weiterverwendet, in großen, leuchtenden, orangen Buchstaben deinen Namen am Anfang darstellen lässt. Das hatten die BSD-Systeme als Problem, dass am Anfang erstmal eine riesenlange Liste mit Namen durchlief, bevor man endlich die Nutzfunktion der Software nutzen konnte, stand halt zu einer Lizenz. Ja, wenn man es halt den Namen veröffentlichen will. Worauf wollte ich jetzt hinaus? Dual Licensing. Wenn ihr eure Software unter GPL weiterverbreitet, heißt es, habt ihr noch keine Einschränkung, wer es weiterverbreiten darf. Ihr habt nur damit die Einschränkung gegeben, jemand, der das weitergibt, hat oder weiterverarbeitet, hat seine Software auch unter GPL zu stellen und er hat den Quellcode mit auszuliefern. Das sind eigentlich die wesentlichen beiden Punkte, die hier drin stecken. Einerseits diese virale Effekte und andere ist, ihr müsst den Quellcode mitgeben. So. Jetzt könnte es ja passieren, dass ihr irgendein ganz tolles Projekt gemacht habt, weiß ich was, von 10.000 Zeilen, berechnet irgendeine ganz tolle Grafik und ihr wollt, dass es weiterentwickelt wird. Dann könnt ihr, das, wenn ihr euch eine Firma abkaufen will, könnt ihr es auch ohne eine weitere Lizenz weitergeben, so ein Dual Licensing. Als Urheber seid ihr nicht verpflichtet, es nur eine Lizenz rauszugeben, sondern ihr könnt es verschiedenen Leuten unter verschiedenen Lizenzen geben. Ihr könnt es auch in der Firma weiterverkaufen. Damit könnt ihr zum Beispiel sicherstellen, dass diese Firma an euren Quellcode weiterentwickelt und sich sozusagen einen Fortschritt einstellt, wie ihr halt immer das haben wollt. Das Wichtige an der GPL ist nämlich, dass die alle anderen Lizenzen verdrängt. Sie lässt nichts neben sich zu. Entweder das oder das.
Jetzt verstehe ich gerade irgendwie Widerspruch.
Die meisten proprietären Lizenzen lassen auch nichts Gegenteiliges zu, was an Open Source angrenzen könnte. Und die GPL lässt auch nichts neben sich bestehen. Du kannst die Lizenz nicht abspecken, du kannst sie nicht verändern. Du bist immer verpflichtet, den Quellcode weiterzugeben, wenn du dagegen linkst, bist du auch automatisch GPL. Du kommst da nicht wieder raus.
Was du meinst, ist quasi, dass du sowohl eine proprietäre Lizenz als auch eine GPL.
Das kannst du auch machen, das ist so ein Dual Licensing. Das Wichtige ist halt das, was hier mit so einem Eulers. Und mit GPL habt ihr euch festgefahren. Oder besagt, ihr habt die Leute, die es nach euch weiterverarbeiten wollen, automatisch festgelegt. Ihr habt eure Absicht damit ausgesprochen. Und das ist aus meiner Sicht etwas, was die proprietären Lizenzen ebenso versuchen. In dem Moment ist keiner besser als der andere. Sie versuchen beide Mittel durchzusetzen.
Du kannst also den Code nicht mehr mischen. Du kannst nicht den GPL-Code nehmen, den einer geschrieben hat.
Ja, sehr schön. Den
proprietären Code von jemand anderem mischen. Was du machen kannst, beide können das zum Beispiel Dual-Lizenzieren. Und der eine sagt, du kriegst es jetzt mal unter GPL und unter BSD oder unter GPL und meiner proprietären Lizenz. Und dann kannst du dafür die verschiedenen Rechte einbauen. Wenn sich jemand entscheidet, das Ding unter GPL zu nutzen und weiterzugeben und nicht unter der proprietären Lizenz, dann ist der Code, den er daraus macht, eben das Ergebnis dann seiner Schöpfung ist dann GPL und dann mal bleibt. Es gibt auch ein Triple Licensing übrigens. Firefox macht das, glaube ich.
Erzähl mich weiter. Und dann kann ich meine Gedanken zitieren.
LGPL und mal was, Mozilla License, genau. Ich glaube.
Oder irgendwie ein anderes Schlusswort. Also bei Wikipedia ist meines Wissens auch gerade eine Diskussion, das ganze Duo zumindest auf der einen Seite, es ist ja momentan meines Wissens GPL, oder?
Es ist GFDL.
Oder GFDL und momentan ist da die Diskussion, das auf Creative Commons by zu licensen.
Also die neue Version von den Creative Commons Lizenzen, die soll wohl so sein, dass sie in anderen Lizenzen quasi den gleichen Absicht haben, auch zu
Creative Commons ohne Share?
Ich glaube auch mit Creative Commons by Share.
Das kann.
Ja, das wäre ja praktischer äquivalente Lizenz dazu, das Teddy ja verstehe. Aber ansonsten kriegen sie ja wohl ein bisschen ein Problem mit allen Leuten, die da bisher was Neinschreiber hätten, weil die hätten es ja auch nur eine ganz andere Lizenz veröffentlicht. Entschuldigung, wer nimmt da meine Sache und wer lizenziert das plötzlich?
Der stand da GFDL-Version sowieso, da stand da sowieso oder später. Sonst kommt halt die FSF und macht eine spätere Version und da steht drin, wir dürfen alles.
Du, weiß ich nicht. So genau hätte ich jetzt bei der Wikipedia auch nicht drauf geachtet.
Mache hier von den Lizenzen einfach mal einen Querschläger zum Thema Patente. Patente?
Die ist eine Frage noch?
Jo, klar.
Ich war sehr erstaunt zum Thema Dual-Licensing und Triple-Licensing. Man muss ja nicht unbedingt den gleichen Code immer Dual-Licensing machen, sondern
richtig.
Ich war sehr erstaunt, dass viele größere Programme mehrfache Lizenzen enthalten. Also es gibt etliche Programme, die GPL-Teile enthalten, Public-Domain-Teile, BSD-Teile, also Wahnsinn. Also bei holo.net sieht man das immer relativ gut. Die haben die Projekte, also die parsen, die checken die Projekte aus ihren Source-Verwaltungen aus und parsen die dann auch nach Lizenzen. Das ist manchmal sehr erstaunlich, was da alles für Programmiersprachen und für Lizenzen dabei sind.
Also wenn ihr daran interessiert seid, etwas zu veröffentlichen und eure eigene Lizenz, wendet euch einen Urheber, dass er es euch und eine andere Lizenz nochmal rausgibt. So, kommen wir auf das Thema Patente, so als Seitensprung. Die Idee von Patenten kennt ihr. Eigentlich ging es darum, jemand hat eine Erfindung und damit er sich traut, mit dieser Erfindung an die Öffentlichkeit zu gehen, gewährt man ihm einen Schutz. Er kriegt ein paar Jährchen Zeit, mit seiner Erfindung Geld zu machen und dann wird die Erfindung allgemeingut. Diese Patentschutzzeit beträgt in der Regel 20 Jahre. Wir können jetzt über Verlängerung und Ausnahmen reden, würde es eigentlich einfach zu lang. Also die Idee an Patenten war mal gewesen, dass du als Autor an die Öffentlichkeit gehst, mit deiner Erfindung Geld machst und irgendwann ist es allgemeingut und du hast jedem geholfen. Im Maschinenbau mag das sehr gut funktionieren oder in der Pharmaindustrie, dass du 20 Jahre Zeit hast, dein Medikament zu verbreiten, damit Geld zu verdienen. Das meistkopierte Medikament heutzutage ist beispielsweise Aspirin. Aspirin ist schon lange aus dem Patentrecht raus. Viel zu alt. Wie alt ist es? 160? Ich weiß es nicht mehr. Da hat sich die Verbreitung gezeigt. Was hat dir zugelassen?
Es wird halt eh nicht mehr zugelassen, wenn es ein neues Medikament wäre.
Zu viele Nebenwirkungen.
Es wird ja nur noch wegen der Nebenwirkungen verschrieben. Oder überwiegend.
Ja, ich meine, es senkt den Blutdruck, es regt den Kreislauf an. Das Einzige ist, es führt frühzeitig zum Tod, weil es dein Blut verdünnt.
Ja, aber bei manchen Leuten ist das erwünscht.
Ja, zum Beispiel bei Fettleibigen. Verdünnt das Blut, es kann besser durchströmen, es verstopft weniger.
Ja, aber das ist ja die Nebenwirkung.
Wegen der Nebenwirkung wird es verschrieben.
Wisst ihr eigentlich, dass Aspirin eigentlich wegen Rheuma erfunden wurde? Ja. Okay. Also, aus meiner Sicht sind solche Patente von 20 Jahren, was vor 20 Jahren auf dem Softwaremarkt rausgebracht wurde, ist heutzutage total obsolet. Ich hab die Geschichte gehört, JPEG könnte 20% kleiner sein. Das Problem war ein ganz altes Patent, an den ABA behangen hat, lief bis 2005 oder 2007 und mussten halt ein bisschen umstricken und seitdem ist JPEG heute das, was es heute ist. Ein bisschen groß. Interessant war das Stichwort der Schutzpatente. Wusstet ihr, dass der Fortschrittsbalken ein paar hundert Mal patentiert ist? Nur die eine Firma wollte den so patentiert haben, die andere in diese Richtung, die nächste hat ihn grafisch bunt gemacht. Und im Prinzip ist es so, dass ihr als derjenige, der veröffentlicht,
vorher prüfen müsst, was gibt es schon auf dem Markt, damit ihr nicht gegen andere Patente verstoßt. Das Problem ist, ein Patent wird erst dann öffentlich, wenn es den Patentzyklus, bei dem es beantragt hat, durchlaufen hat. Dieser Zyklus dauert in der Regel ein Jahr. Das heißt, Einlagen könnt ihr produzieren und plötzlich wisst ihr, ach, da kommt jemand mit dem Patent auf den Markt, das hat, gegen das sie jetzt verstoßen würde. Deswegen haben sich verschiedene Firmen zusammengeschlossen und haben gesagt, sie tauschen ihre Patente untereinander aus. Und die Spielregel war halt, um in diesem Verband mitmischen zu können, ihr bringt mindestens ein Patent mit. Was dann im Laufe dazu geführt hat, dass Firmen die dubiosesten Sachen patentieren haben lassen. Wenn ihr wegen Patentverletzung angeklagt werdet, liegt es an euch nachzuweisen, dass ihr das Patent nicht verletzt habt. Da müsst ihr alles offenlegen. Und es steht euch noch möglich, das ganze Patent anzufechten als nichtig. Um ein Patent durchzubringen, ist es wichtig, dass ihr beim Patentamt irgendwie klar macht, dass ihr eine Neuerung reinbringt. Das heißt, wenn ihr euch jetzt wegen einer nichtigen Sache angepisst fühlt, könnt ihr im Zweifelsfall beim Patentamt sagen, das alte Patent, das beantragt wurde, ist richtig, also habe ich gegen nichts verstoßen, was gültig ist. Vielleicht die beste Möglichkeit. So, machen wir einen Sprung zurück. Patente, Durchsetzbarkeit, Gerichtsbarkeit.
Du brauchst allerdings möglicherweise auch einen langen Atem gegen die Firma, gegen den Atem.
Darauf wollte ich jetzt hinaus. Aber es ist gut, dass du es erwähnst. Du hast schon vollkommen recht. Was passiert eigentlich, wenn gegen eine Lizenz verstoßen wird? Ihr habt ein Programm unter GPL rausgebracht und IP-Tables war zum Beispiel so ein Beispiel. IP-Tables wird in fast jedem Router verwendet, ist dann GPL und Cisco, wer hat jedenfalls noch gegen verstoßen? Ähnlich spontan ein paar Firmennamen. IP-Tables ist ein paar Mal proprietär missbraucht worden. Und daraufhin haben sich die Urheber entschieden, dagegen klagen zu lassen, um die Offenlegung des Quellcodes zu fordern. Und weil man halt gegen eine Firma, die alleine ganz wenig Macht hat, gibt es die Free Software Foundation Europe. Es ist euch möglich, eure Lizenzrechte an die Free Software Foundation abzutragen. Und ihr könnt sie darauf hinweisen, dass gegen Patent, dass gegen eine Lizenz verstoßen wurde. Und die klagen das im Zweifelsfall für euch durch. Die können sie für euch einsetzen. Ich weiß langsam gar nicht, wisst ihr, woraus die sich momentan finanzieren? Also, man hat versucht, Instanzen zu etablieren, um Lizenzrechte durchzusetzen, auch im Open-Source-Bereich. Und euer nächster Anlaufpunkt wäre da die Free Software Foundation. Die sollen, gebe ich in der ganzen Geschichte, noch kein Verfahren, das jemals angefangen haben, verloren haben. Wenn sie klagen, wissen sie gegen wen. So. Das einfach mal so als Anreiz, was es doch alles auf dem Markt gibt.
Was du erzählt hast mit IP-Tables, ich glaube, da war der Harald Welte irgendwie ziemlich aktiv und hat da ein paar Auszüge.
Der ist, glaube ich, dann auch aktiv mit GPL-Violations.org oder so ähnlich.
Ein CCCler, der da aktiv war.
Stellst du mir mal vor?
GPL. Nicht in Ulm.
Ach so. Okay. Dann der nächste.
Oder vielleicht jetzt dann durch SIGINT oder so.
Ich suche noch einen Schlafplatz in Köln. Kann mir jemand weiterhelfen?
Ja, mach doch Werbung für SIGINT gerade mal.
Oh.
Du wolltest doch
SIGINT, oder? Ja, ich habe es auf der CCC-Seite einfach so gelesen, fand es interessant, habe gedacht, das ist bestimmt wieder Kongress, gehst einfach mal hin.
Ja, genau. Okay.
Und das Doofe ist, ich habe keinen Schlafplatz gefunden in Köln. Also, boah, ist gar nicht so lange hin.
22. bis 24. Mai,
glaube ich. Warte, ich bin jo, können wir jetzt öffentlich machen. Dann lad man Bus voll. Hey, nicht so wenige. Kommt! Also, wann ist jetzt offiziell? Okay, dauert noch. Jetzt sieht man, dass Tor langsam ist.
Wenn ich Tor auf meinem iPhone hätte, wäre ich. Das ist. Ja, sehr bestimmt der Kryptogut auf dem iPhone. Ja. Ich habe auch einen Open Notebook, aber der Scheiß braucht noch viel weniger als ein iPhone. Frau Fein antwortet. Ich komme da rein.
Internet. Was sagt der Fortschrittsbalken?
Wofür steht jetzt sie denn?
Jürgen, komm! Du wirst wohl wissen, was dahin steht.
Ah, selten.
Dafür ein Bitter absingen. Oder?
Ja. Nicht für Signal Intelligence?
Das
steht schon mal. Entschuldigung.
Das ist das zweite.
Ich versuche gerade. Ich versuche gerade was Sinnvolles draus zu machen, was man SIGINT machen könnte. Ich habe angefangen mit Several Intelligent Guys. Jürgen, möchtest du fortsetzen? Komm, ein paar kreative Worte bitte.
Naja, es geht darum, dass zum einen eine Abhörgeschichte nennt man SIGINT und das andere ist halt das Interrupt-Signal.
Welches Interrupt? Da gibt es eine ganze Menge.
Ja, Interrupt-Signal, also Ctrl-C drücken dann.
Ach so, ein Soft in. Okay. Ich dachte, wir reden.
Du hast den Schwanz wie aus
in Köln.
Die Helden schaffen es angeblich, hier Videos zu machen. Also man muss nicht hingehen.
Oh, ich weiß, ich habe. Für die Videos vom 25. Chaos Communication Congress habe ich wie lange drauf gewartet? Ich glaube 3 Monate.
Also vom 25. zu Rennen waren wir schnell, oder? Also die meisten waren schon 3 Monate.
Also habe ich nicht lange gebraucht, die zu finden? Waren die vielleicht vorher schon auf irgendeinem streng geheimen Sofa online? Oder?
Es gab den CCC Köln, glaube ich, die haben einen Server aufgesetzt, der die Streams gedankt hat. Das war ein FTP. Also du hättest da, sobald der Vortrag zu Ende ist,
auch von außerhalb vom Kongressnetz?
Bitte?
Auch von außerhalb vom Kongressnetz?
Also ich habe mir das nicht runtergeladen von außerhalb.
Ah, gut. Sehen wir wieder weniger Rillen mehr zurück.
Also war noch Traffic verfügbar. Für alle, die es interessiert, die es noch nicht gefunden haben, chaosradio.ccc.de, einfach mal den Links folgen und ihr kriegt alle Videos vom 25C3. Ich habe übrigens meine Festplatte damit zugemüllt. 60 GB. Nee. Dann war Schluss und ja, jetzt gibt es keinen weiteren Datenschrott mehr. Ende ist Ende. Der nächste bitte. Wollte ich meinen Patron vertreten?
Hey.
Hey. So, hallo. Also ich muss mich entschuldigen, ich bin relativ jung und neu und Anfänger und überhaupt. Aber ich wollte vielleicht vorhin so ein bisschen was über mein Langzeitprojekt erzählen. Also, ich spiele gerne mit Hardware rum, kleinen Mikrocontrollern und so. Und mein Projekt beschäftigt sich mit dem Nordlicht. Das kennt vielleicht irgendjemand noch, so auch vom Kongress. Und ich wollte es halt so ein bisschen erweitern. So ein Nordlicht, das funktioniert halt so, dass ich 3 Farben habe, mein Rot, Grün, Blau, ganz normal. Und er sieht dann, dass ich die LEDs dann steuern kann, die Farben mische, entsprechend mit dem Mikrocontroller. Und dass ich dann wunderschöne Farben, vielleicht so Fades und so von Rot nach Grün nach Blau und Lila und alles Mögliche mischen kann. Und ich würde das gerne halt so mit meinem Mikrocontroller machen und den dann über Bluetooth ansprechen. Das läuft dann so, dass ich ganz normal so ein proprietäres Ding kaufe, das dann UART kann, also das Standard Serial Kommunikationsinterface.
Wo möchtest du die Farben mischen lassen?
Also der Mikrocontroller, der hat bestimmte Eingänge und Ausgänge und manche kann ich als PFM benutzen, also als Pulsfrequenzmodulator. Und dann kann ich sagen, also eine LED, die kann nicht von an sich bestimmte Helligkeitswerte annehmen, sondern die kann entweder an sein oder aus sein. Und wenn ich die ganz schnell an- und ausmache und das Verhältnis entsprechend wähle, kann ich die Helligkeit einstellen. Und diese Pulsfrequenzmodulationsausgänge, die kann ich direkt ansprechen. Ich sage einfach, oder ich initialisiere sie und gebe dem dann bloß so einen Schwellenwert, sagen wir mal zwischen 0 und 255, und kann dann entsprechend die Helligkeit anpassen. So, und dann kann ich die mischen. Und wenn ich das dann endlich mal fertig habe, kann ich dann über Bluetooth vielleicht so ein paar Interfaces schreiben und dann über mein Handy oder so in meinem Zimmer das Ding irgendwo auf den Schrank oder so stellen und dann ja,
per Tastendruck mein Licht oder so ein- und ausschalten. Ich habe schon überlegt, das über Zigbee zu machen, aber das ist, ja, es ist zwar schön einfach, schön billig und stromsparend, nur das Dumme ist, ich kann es nicht mit meinem Handy machen.
Ich habe die Lösung gekauft, als Philips den Kanal für 150 Euro gekauft haben, die Lösung 16 Millionen Farben, Dimmer. Das ist toll, das ist teuer, beeindruckend.
Gut, als Student möchte man das gern für 50 Euro oder so haben. Aber das, das Bluetooth-Teil kostet 20 Euro, so ein Mikrocontroller bei Reichelt, Schleichwerbung. Vielleicht so 1,30 Euro plus Hardware drumherum. Ja, erschwinglich.
Hast du die Radiofolge über Mikrocontroller gehört?
Die am Sonntag?
Kann sein.
Oh, ich habe zu spät eingeschaltet. Ich habe die letzte halbe Stunde mitgekriegt. Ja. Und. Ja, und noch so. Ich sag ja, ich habe zu spät eingeschaltet. Außerdem war ich übers Wochenende zu Hause. Ja, und noch so ein kleines, ganz kleines Projekt, an dem ich gerade arbeite. Das hat jetzt nichts mit Hardware und so zu tun. Ich wurde inspiriert von Canvas.
Ja.
Ja. Und ich wollte so eine kleine Karte machen mit Canvas, nehme ich dann einfach ein Bild und zeichne dann meinen Pfad drüber. Also ich soll alles interaktiv werden, ich klicke dann irgendwo hin, sage Pfad erzeugen und dann macht er mir meinen Pfad, vielleicht für, keine Ahnung, Autonavigation oder vielleicht kann man das dafür verwenden. Ein Freund hat mich gefragt, ob ich sowas in der Art machen kann. Dann vielleicht so ein paar mehrere Pfade und dann kann ich das mit irgendwelchen Autos verbinden. So mit Mouse over und sehe ich da, das Auto fährt da und dahin, das Auto fährt da und dahin. Und dann, ja. Gut, nächste bitte. Traut euch!
Ja,
los, auf geht's. Gibt's einen Mehl? Doch, der ist. So, hallo. Ich heiße Matthias, für diejenigen, die mich nicht kennen. Ja, Lockpicking. Ich weiß nicht, wie verbreitet das hier ist. Ich weiß nicht, CCC gibt es ja einige Leute, die sich für sowas interessieren. Es geht um Schlösser, ganz normale Haustürschlösser, keine Ahnung, so wie hier am Hörsaaleingang überall sind, und diese Schlösser aufzubekommen. Ich habe mich schon als, weiß nicht, in der Grundschule schon mit sowas beschäftigt und habe immer versucht, mit der Büroklammer in meinen Vorhängeschlössern rumzustochern, habe die dann mal drin abgebrochen. Hat nicht so funktioniert. Jetzt vor ein, zwei Jahren, ich glaube letzten Sommer oder so, bin ich wieder auf das Thema zurückgekommen. Wie funktioniert das eigentlich? Habe dann im Internet gesucht. Ja, und da gibt es einiges dazu. So ein Schloss sieht, oh mal, ja, danke. Ganz professionell hier. Also, so ein handelsübliches Zylinderschloss. Ja, einmal von vorne gesehen und man muss nochmal von der Seite. Ihr habt einmal ein Gehäuse, hier das hier oder das außenrum und innen drin ein Zylinder. Da kommt dann der Schlüssel rein, beziehungsweise hier von der Seite. Und zugehalten wird es durch einige Pins. Also da sind hier dann so Teile drin, da sind hier im Gehäuse sind so Aussparungen. Und da sitzen Teile drin, so Pins, die in den Schließzylinder reingehen und dadurch wird es zugehalten. Ah ja, genau, unten muss noch eine Feder rein. Das ist ein bisschen kürzer. Da muss noch eine Feder rein, damit die auch in dem. Erkennt man das so einigermaßen? Ja, gut. Also, um das Schloss aufzukriegen, diese Pins, die haben an irgendeiner Stelle sind die, also es besteht aus zwei Teilen, hier einmal oberes, ein unteres. Und wenn man jetzt den Schlüssel hier an der Seite reinsteckt, dann müssen alle Pins, weiß nicht, sind meistens so 5, 6 bei so normalen Schlössern, müssen alle diese Teile auf der richtigen Höhe sein, damit diese Bruchstelle oder diese Stelle, wo die nicht zusammen sind, eben genau an dem Rand dieses Zylinders sind, damit man den Zylinder drehen kann. So, und beim Lockpicking versucht man jetzt, genau dieses zu erreichen. Und was man erstmal machen muss, wenn man jetzt hier drin rumstochert oder so, dann kommen die einfach wieder hoch, weil da sind ja Federn drin. Und alle gleichzeitig zu treffen, ist ein bisschen schwierig. Also versuche ich erstmal, den inneren Zylinder auf Spannung zu kriegen mit einem Werkzeug. Also man braucht eigentlich zwei Werkzeuge zum Öffnen. Und einmal so ein Teil, das wird jetzt wahrscheinlich nicht so, das ist einfach ein flaches Metallstück, das dann gebogen wird, also so ein Haken. Gut, eigentlich so. So ein Haken ist es, den man dann einfach hier in diesen, da ist ja so ein Schlitz drin, also wo der Schlüssel nachher reinkommt, da wird es einfach mit diesem Teil hier eingelegt. So, das spanne ich zum Beispiel hier oben ein, mache das zur Seite und gebe dann mit einem Finger Druck drauf, damit sich das dreht. Und dann machen wir das vielleicht ein bisschen, den Teil machen wir mal ein bisschen größer. Und zwar, so, und hier laufen jetzt diese Pins durch. Und wenn ich das jetzt anfange zu drehen, dann, also das hier ist dieser innere Zylinder, da ist ein, weiß nicht, Platz, paar, sehr wenig Platz, aber irgendwie muss es ja zu drehen sein. Und wenn ich den oberen Teil jetzt drehe, dann verklemmt sich das an zwei Stellen. Und genau darauf basiert das Ganze. Jetzt versuche ich, da das mehrere Pins sind, die verklemmen sich nicht alle gleichzeitig, sondern immer einer nach dem anderen. Und ja, ich versuche da jetzt ein bisschen Druck drauf zu geben und mit einem zweiten Werkzeug, auch einem kleinen Häkchen oder sowas, versuche ich nacheinander die Pins zu finden, die gerade verklemmt sind und die so weit runter zu drücken, dass hier diese Schere genau so liegt, dass sich der Zylinder drehen lässt. Wenn ich das richtig mache, dann geht das irgendwann auf.
Womit übst du die Kraft auf, dass du den Zylinder richtig drehen kannst? Ich habe teilweise schon sehr starke Rückspannfehler gesehen, dass du den Zylinder nicht in der Drehbewegung halten kannst. Der Rundschein war irgendwann, der Dietrich rutscht dir aus der Hand und das Schloss dreht sich zurück. Aha. Wie umgehst du das Problem, dass du nur Kraft aufbringen kannst auf die Dauer, wo du halten musst?
Ich verstehe nicht ganz, wie das gemeint ist. Also du meinst, dass es dann Schlösser gibt, die gegen sowas arbeiten?
Du musst ja den Dietrich an der schmalen Seite halten und drehen, um das Schloss zu verklemmen.
Genau, du meinst jetzt dieses Teil hier, oder? Dass ich, es ist einfach, also normalerweise arbeitet man halt, es kommt drauf an, wenn ich jetzt zu Hause übe oder so, dann habe ich das Schloss in der Hand und mit dem Daumen übe ich dann hier Kraft drauf aus. Und ich verstehe nicht ganz, wie du das meinst. Das
ist Ding irgendwann, was nicht weiß, hinten rausgerutscht, also, die kommen wir von vorne anfangen.
Ja, genau, dann kann man von vorne anfangen, das ist richtig.
Gibt es die Dinge auch ein Griffstück?
Kannst du sie selber machen? Ich weiß nicht, also das. Da wird auch. Also, ich kenne natürlich das nicht, ne?
Sag mal, inwiefern muss eigentlich die Größe deines Werkzeugs zur Größe des Schlosses passen? Wie viel Toleranz hast du?
Also, dieses Teil hier zum Aufspannen, also der sogenannte Spanner, der muss halt so groß sein, dass man hier mit dem anderen Werkzeug noch reinkommt. Und das andere Werkzeug muss einfach auch klein genug sein, um hier reinzukommen. Da gibt's. Also bei so normalen Haustürschlössern funktioniert das meistens ziemlich gut. Da passt das meiste Werkzeug rein, was schwierig ist, so kleine Vorhängeschlösser von, weiß nicht, Abus macht so ganz Mini-Schlösser, wo man ganz schwer reinkommt. Ja, einfach, man muss reinkommen können und sich da drin bewegen können. Da sind ja auch, meistens ist es nicht einfach nur so ein Schlitz, sondern da sind dann halt noch irgendwelche Teile drin und so, damit auch nur manche Schlüssel reinpassen und da wird es dann auch schon wieder schwierig, da drunter zu kommen, so dass man wirklich an die Teile rankommt. Um da mit diesem Haken, der von hier kommt, wirklich arbeiten zu können. Tja, noch irgendwelche Fragen?
Bist du bei der Sportsgruppe in Ulm?
Nee, bin ich nicht. Gibt es in Ulm?
Ich weiß nicht, ob es die noch gibt, deswegen frage ich.
Ja, also es gibt den, wie heißt es, Sportsfreunde der Sperrtechnik Deutschland e.V. SSDEV.org. Kann man nachschauen, da gibt es jede Menge Infos dazu. Ich weiß nicht, ob es da in Ulm was gibt.
Also Behrendt hat sich schon lange nicht mehr blicken lassen beim CCC, aber wir haben am 1. Mai getroffen in der Stadt und in der Schule in der Gegend.
Kennst du vielleicht den Big Pick?
Nee.
Er hat mal ein paar Mal so Wettbewerbe gewonnen oder zweiten Platz belegt und so.
Also ich kenne da ganz wenig.
Irgendwann mal relativ weltweit jedenfalls.
Okay, das möchte ich auch mal machen noch demnächst mal.
Funktioniert das, wenn der Schlüssel an beiden Seiten eine Mähne hat?
Ja, das ist auch noch was, wo ich noch nicht viel drüber weiß. Also ich habe mir jetzt zwar ein Buch drüber gekauft, ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, wie es funktioniert. Also es gibt dann natürlich andere Schlösser, Sicherheitsschlösser und so, die dann, weiß nicht, ihr kennt das bestimmt, das sind so flache Schlüssel, wo dann kleine oder größere Punkte drin sind. Ja, sowas.
Ja, das sind dann halt einfach so Pins, nicht bloß von unten, sondern von links, von rechts, von oben, von ich weiß nicht warum.
Genau.
Hab mal ein bisschen mehr zu tun.
Ja, aber zum Thema mehr zu tun, weiß nicht, soll ich noch ein bisschen was erzählen? Also diese Teile hier. Entspannt. Also diese Teile hier, so normal beim billigen Schlössern sind die einfach gerade, ist einfach ein Stift, der irgendwo durchgesägt ist, wodurch das relativ einfach ist, so ein Schloss zu öffnen. Man gibt da ein bisschen Druck drauf, dann sucht man sich diese Pins, drückt die runter und man spürt es dann so ein bisschen, es geht dann so ein kleines bisschen auf und das spürt man dann. Dann hat man diese Stelle getroffen, dann ist dieses obere Teil eben leicht schräg und unten ist es noch in diesem Gehäuse drin und hier geht dieser Schließzylinder, also das ist man spürt es dann, wenn das hier ein Stück drüber geht. Um das zu erschweren, dieses Schloss zu öffnen, haben sich die Hersteller ausgedacht, wir machen andere solche Pins, dann gibt es dann welche, die komische Formen haben, also in der Mitte so zusammengehen und oben das unten, das wäre das obere Teil, glaube ich. Ja, oder beides, ich weiß nicht genau. Und das soll es erschweren, dadurch, dass man nicht weiß, ob man jetzt hier ist, wenn sich das verkennt, oder ob man hier an dieser Stelle ist. Und da gibt es ganz, ganz, ganz unterschiedliche Sachen. Also welche, die hier so Kerben drin haben. Und lauter so Zeugs. Wie kriegt man wieder auf? Genauso, man darf nicht so viel drücken, also. Hier, wenn man den inneren Zylinder drehen will, darf man einfach nicht so viel Kraft aufwenden.
Wenn du den Pin zu weit reindrückst, gibt es Schlösser, die auch dann schon wieder sperren. Wie funktioniert diese Technik?
Eigentlich bei allen, oder? Also ich habe das auch schon ausprobiert.
Ja klar, natürlich darfst du nicht zu weit reindrücken. Aber du brauchst das wieder loszulassen, die Fäden drücken ja wieder raus.
Also kaputt geht's schon nicht.
Genau, also man kann es versuchen, alle komplett reinzudrücken, also alle ganz runter zu drücken. Und dann hier langsam locker lassen, so lange, bis es hier auch aufgeht. Funktioniert manchmal, habe ich selten hingekriegt. So. Ja.
Und ansonsten kein Bohrmotoriker sein.
Ja, ganz, ganz wenig Kraft braucht man da dafür.
Nutzt da nicht deine Augen zu öffnen oder eine Taschenlampe? Nee.
Also man sieht sowieso kaum rein. Den ersten sieht man vielleicht noch, dass den ersten Pin da. Mit ein bisschen Glück den zweiten noch, aber ansonsten bringt es am meisten, sich das vorzustellen, wie man gerade ist und hier mit dem Werkzeug eben zu fühlen, wo man gerade steckt. Ja, also so Werkzeug, weiß nicht, wenn ihr wollt, könnt ihr es euch mal anschauen. Wie gesagt, diesen Spanner, um das schon aufzuspannen, braucht man immer. Und dann gibt es verschiedene, um diese Pins zu setzen. Ganz. Ah, das ist eine super Idee. Wie geht der an hier? Ah. ein bisschen. Also, ja, was ich am liebsten benutze, ist dieser Haken da. Damit fühle ich eigentlich irgendwie am besten, wo diese Pins sind. Da fange ich dann meistens ganz hinten an und gehe dann langsam nach vorne. Dann merkt man, oh, es geht ein bisschen hoch. Und dann war da gerade so ein Pin. Meistens sind die auch nicht gerade oben, sondern die sind so leicht spitzig oben, die Teile. Also da fühlt man dann, wenn es wieder runter geht, dann ist man halt vorbei. Und dann kann man schauen. Das ist da der, wie nennt sich das, Halbdiamant aufgrund seiner Form. Ja, kann genauso eingesetzt werden. Oder so ein Werkzeug namens Schlange wird dann für eine andere Art eingesetzt. Also die Schlange und der Halbdiamant, die können eingesetzt werden, um zu haken. Das Haken ist einfach, man tut Spannung auf das Schloss und führt dann ganz leichtes Werkzeug rein und zieht es die ganze Zeit raus und schiebt es wieder rein und versucht dadurch möglichst viele Pins zu setzen. Es geht schneller, wenn man es kann. Ich kann es nicht. Und meistens kriegt man auch nicht alle damit auch, also alle diese Pins an die richtige Stelle, sondern ja, 2, 3 kriegt man hin und dann den Rest muss man dann meistens sowieso noch mit dem Haken weitersetzen. Also entweder die Teile einzeln suchen und rumstochern oder halt rein und rausschieben die ganze Zeit.
Bei welchem Versandhandel kriegt man die Sachen?
Also man kriegt dieses Werkzeug zum Beispiel bei den Sportfreunden der Sperrtechnik. Es gibt auch andere Versandhandel, das ist aber schwierig, weil da muss man nachweisen können, dass man ein Geschäft führt, wo das benötigt wird. Also für so Schlüsseldienste oder so muss man nachweisen können, dass man sowas hat. Gut, ist nicht so schwer. Ich glaube, jeder darf sich Schlüsseldienst nennen. So wie ich habe mich da, weiß ich, habe da versucht, das raus, ja.
Was ich empfehlen kann, das Zeug liegt auf der Straße rum. Also der beste Federstahl
ist richtig.
Auf der Straße rum. Das haben die Kehrmaschinen einfach an den Posten dran und die verlieren das ab und zu mal, wenn es an irgendeinem Bordstein hinkommt. Und dann findet man ungefähr so lange Streifen ja, vom besten Federstahl, das sich dafür super eignet, auch schon die richtige Dicke und Breite hat. Und dann kann man sich die Dinger relativ leicht selber
lösen. Ja, und wenn, wenn im Auto oder selber ein bisschen kaputt ist, nicht wegschmeißen, sondern erst einen Federstahl rausbauen. Dann kann man die Spannung draus machen.
Ja, genau.
Gut. Ja, was für Spaß?
Aber wenn keiner mehr will,
ja. Niemand? Ich kann mit was ganz Fremdes reden.
Ganz Fremdes?
Ja.
Was?
Kepler und Feynman. Ja, Zelle und Kepler. Letzter Vortrag von Parasio.
Man hat sich immer Welle. Achso. Wie geht denn das noch an? Mein Name ist Felix, ich bin relativ neu hier. Ich fand das einfach irgendwann mal für mich an der Zeit, nachdem ich mit einem kleinen Sinclair Spectrum angefangen habe, vor 35 Jahren. Aber ich habe mich schon lange nicht mehr so intensiv mit Computern beschäftigt und mit Computersprache, sondern eher mit Musik. Und nachdem ich jahrelang Chöre dirigiert habe und auch selber Musikunterricht gegeben habe, war es mir einfach zu schlimm, weil das, was ich konnte, konnte kein anderer. Und dann habe ich mir gesagt, das ist also ein Ding, das geht nicht. Also bin ich ein bisschen zurückgegangen in der Geschichte und bin zufällig auf Kepler gestoßen. Kepler war beeinflusst von Tycho Brahe. Tycho Brahe war in Dänemark ein ganz großer Sternenmann, der also wirklich die Maschinerie dazu hatte. Und Kepler hat nur gerechnet. Das Besondere an Kepler ist, dass er also nicht nur seine Gesetzmäßigkeiten gemacht hat, sondern dass er 10 Planeten gerechnet hat oder 9 Planeten, wovon einer auch noch kaputt war. Also zu seiner Zeit gab es bekanntermaßen nicht Pluto, der auch erst von einem kleinen Mädchen in den 30er Jahren vergangenes Jahrhundert benannt worden ist. Und die hat er alle schon berechnet. Das Komische aber an dem Mann ist, und da bin ich dann während meines Unterrichts drauf gekommen, ist, dass er anders dachte als andere. Und das ist dann die ganze Angelegenheit. Wer also versucht, mathematisch und theoretisch zu denken, wird irgendwann an seine Grenzen stoßen. Ein gutes Beispiel ist Escher, das ist also ein Zeichner gewesen, der mathematische Probleme sehr plastisch dargestellt hat. Er hat also Männchen gemalt, die im Turm rechts und links rumlaufen und je nachdem, wie man hinschaut, laufen sie nach oben oder nach unten, verkehrte Welten und so weiter und so fort. Mathematiker haben danach gewiesen, dass das, was er gemacht hat, nicht nur stimmt, sondern ganz schwierig darzustellen war. Und bis Escher dann gekommen ist, hat man dann gesehen, dass man es überhaupt optisch darstellen kann. Diese Schwierigkeit kam mir erst dann zu Bewusstsein, als ich Richard Feynman getroffen habe. Und zwar Richard Feynman war ein Radiobastler, der dann später in seinem Leben auch noch Nobelpreis gekriegt hat, am MIT-Institut gearbeitet hat. Und das Gleiche hatte wie Kepler. Er hat nämlich, und das ist eine ganz seltene Begabung, geometrisch gedacht. Er hat also nicht in Zahlen gedacht, sondern er hat geometrisch gedacht. Nicht im Unterschied zu den Savants, diese berühmten Kinder, die also so ganz toll denken können, die können nämlich nicht denken, die können nämlich fühlen. Das, was die zum Beispiel sagen, die Zahl Pi mit ihren vielen Stellen, das denken die nicht, sondern die fühlen das. Also der Unterschied zwischen Denken und Fühlen ist einfach derjenige, wenn ich denke, kann ich sowohl mathematisch denken als auch plastisch. Und das ist das, was Kepler und Richard Feynman miteinander verbindet. Und ich habe mir einfach gedacht, wenn das so ist, dann muss es auch messbar sein. Und es hat lange gedauert, bis ich dann einen Herrn Warnke gefunden habe, der medizinische Geräte herstellt. Und jetzt wird es richtig interessant, weil dabei ist es so, dass wir zwei Arten von Neuronen haben. Und zwar ist es so, dass wir normalerweise welche fürs Sehen haben. Ich sage das mal einfach nur so vom Bereich hier. Und dass wir welche haben, die für das Hören zuständig sind. Wenn ich sage, das Wort spricht, dann habe ich dazu 30 Millisekunden genommen. Wenn ich stottere, brauche ich dafür 400 Millisekunden. Spricht ist ungefähr 400 Millisekunden. Spricht ist 30 Millisekunden. Also was Sie gerade eben gehört haben, zählt dazu, dass Sie es absolut feststellen können, wenn Sie also zwei Impulse haben, spricht, sind also noch ein paar mehrere dazu, aber Sie haben immer zwei Impulse und dazwischen haben Sie eine gewisse Zeit, um genau zu entscheiden, was Sie sehen bzw. was Sie hören. Sie haben gerade eben das Wort spricht gehört und in diesem Bereich sprechen dann hier die Neuronen fürs Hören an und hier dazwischen haben Sie an dieser Begrenzung im Großhirn Spiegelneuronen. Und diese Spiegelneuronen sind dafür zuständig, dass sie sowohl fürs Sehen als auch fürs Hören zuständig sind. Und dieser nette Herr Warnke, der sich zuerst mit solchen Hörsälen und mit Kindern beschäftigt hat, die also schwer hören, Legasthenie geschädigt sind, hat er also festgestellt, dass deren Schwelle, das heißt Ordnungsschwelle oder auf Englisch Threshold, dass die einfach zu lang ist. Das heißt, wenn ich normal spreche mit 30 Millisekunden, das ist so 30 bis 60 Millisekunden, das ist in Ordnung, das können Sie alle verstehen. Aber wenn ich jetzt zu langsam höre, dann hat er schon gesprochen und ich kriege nicht mit, was er sagt. Also hat man diese ganzen Leute trainiert und hat ihr Hören und ihr Sehen, ihr Verstehen, all diese Tasks, die also auf mehreren Ebenen im Kopf ablaufen, so katalogisiert, dass man sagt, die sind für die linke Großhirnhälfte, die sind für die rechte Großhirnhälfte, die sind für das Sehen und die sind für das Hören und hat das Ganze auftrainiert und hat das Hören für sich und das Sehen für sich trainiert. Komischerweise waren dann aber Musiker und Simultandolmetscher da, die mit diesen Geräten in diesem Bereich richtig gut gewesen sind, dass er dann teilweise so ausgesehen hat. Dass also einer, der simultan übersetzt, einen größeren Bereich für Spiegelneuronen hat. Das ist dieser Bereich hier. hat man einfach gesagt, wenn dem so ist, dann muss das trainierbar sein. Und daraufhin habe ich die Noten in meiner Musik abgeschafft und habe das Ganze nur auf das Sehen und das Hören reduziert und bin dann dazu gekommen, dass ich bei jedem, der sich mir meinen Aufgaben stellt, die Spiegelneuronen erhöhen kann. Sie kommen dann in Geschwindigkeiten hinein, die unter 30 Millisekunden sind. Simultanübersetzer haben so viel Spiegelneuronen, dass ihre Verstehens- und Hörenszeit bis auf 10 Millisekunden runtergeschraubt wird, können Sie also nur machen, wenn Sie entsprechend viel Spiegelneuron haben. Ja, und unter 10 Millisekunden verschmelzen sie dann auch. Man hat also viele Versuche gemacht, indem man Spiegelneuronen bei Katzen im Gehirn mit Glasdioden abgegriffen hat und gemessen hat. Und diese Zeiten sind also tatsächlich messbar. Und das Schöne dabei ist, dass solche Geräte für Legastheniker da sind, dass man also mit Hilfe zum Beispiel des Hörens das Sehen auftrainieren kann und auch umgekehrt. Sie können mit dem Sehen das Hören auftrainieren. Also es ist nicht so, dass diese beiden unabhängig voneinander arbeiten, sondern sie sind möglicherweise auch, das weiß man nie immer so ganz genau, in der linken und in der rechten Gehirnhälfte, aber auch in einer Gehirnhälfte. Und das führt einfach dazu, dass sie mehrere Sachen gleichzeitig machen können und in der Geschwindigkeit hochdrücken können.
Heißt das jetzt, dass ich mit einem genügend langsamen Impulsstream jedem Zuhörer klar machen kann, was ich will?
Ja. Ich habe das heute wieder jemandem gezeigt, der gesagt hat, das geht nicht. Und ich habe gesagt, passen Sie ganz genau auf, was ich mache. Ich beschreibe hier mit meinen Fingern eine doppelliegende Acht gegenläufig. Dann sagt er, das kann ich nicht. Sagt er, doch, ist ganz einfach. Wenn Sie das machen, und Sie können das jetzt alle gleich mitmachen, nehmen Sie beide Finger nach oben und nicht anfangen, nicht nur die Finger nach oben nehmen. Erstens mal kommen Sie dann in die Ruhestellung, jetzt nehmen Sie den rechten Finger und den linken Finger, und mit dem rechten fahren Sie ganz wenig nach vorne und mit dem linken ganz wenig nach hinten, stopp. Und dann fahren Sie ganz langsam weiter, bis Sie zur Mitte sind und ganz langsam, nicht so schnell, ganz langsam, bis Sie unten wieder zur Mitte kommen. Alles klar, und jetzt fahren Sie gegenläufig nach unten. In dieser langsamen Geschwindigkeit wird es jedem gelingen. Und der Hammer ist, wenn Sie es dann natürlich so machen wie ich, ganz langsam, wenn Sie es dann so machen wie ich und das Ganze ein bisschen geübt haben, dass Sie nicht mehr drüber nachdenken müssen, dann wird es passieren, dass Sie dann Ihrem Gehirn vorher sagen, macht das auch liegend. Also Sie gehen dann von der oben nach unten Bewegung in diese Bewegung hinüber. Alles klar, sowas können Sie ganz schnell machen. Ich sage Ihnen noch zum Abschluss ein sehr schönes Beispiel, wie Sie etwas automatisieren. Das war ja die Frage gewesen. Sie automatisieren etwas, um an der Großhirnrinde die Aufgaben abarbeiten zu lassen, während Sie mit dem Central Processor Unit, was Sie dann bestimmt haben, und das ist das, was das Ganze so fantastisch macht, Sie können mit Ihrem eigenen Gehirn arbeiten. Wenn Sie zum Beispiel Daumen und Zeigefinger übereinander nehmen und dann immer 1, 2, 1 machen, dann können Sie das Ganze auch nach hinten machen. So, und jetzt zeige ich Ihnen zwei unterschiedliche Geschwindigkeiten mit einem alten Wilhelm Busch-Gedicht. Ach, was muss man noch von bösen Knaben hören oder lesen, wie zum Beispiel hier von diesen, welche Max und Moritz hießen, die anstatt durch weise Lehren sich zum Guten zu bekehren, oftmals noch darüber lachten und sich heimlich lustig machten. Äpfelbirnen, Zwetschgen stehen, das ist freilich viel bequemer und dazu auch angenehmer, als in Kirche oder Schule festzusitzen auf dem Stuhle. Ach, das war ein schlimmes Ding, wie es Max und Moritz ging. Drum ist hier, was Sie getrieben, aufgemalt und abgeschrieben. Dieses und so weiter und so fort.
Haben Sie Erfahrung, dass man mit unterschiedlichen motorischen Geschwindigkeiten Prozesse ablaufen lassen kann?
Ja. Das heißt, wenn Sie jetzt bei mir Klavier spielen lernen, dann gehen Sie her und spielen mit einer Hand ganz langsam. Sie müssen sofort fehlerfrei spielen und Sie dürfen nicht mehr spielen, als Sie können. Das sind so Grundvoraussetzungen auch für die Legasthenie. Das, was Sie dem Gegenüber langsam beibringen in der Geschwindigkeit seines Gehirns, wird dazu führen, dass er es aufnehmen und annehmen kann.
Was das Klavierspielen angeht, habe ich gelernt, dass ich mit beiden Händen ganzzahlige Vielfache der Geschwindigkeit an der Hand spielen kann. Und ich wollte jetzt die Ganzzahligkeit ausbrechen.
Ja.
Drei Takte ein, drei Takte, vier Takte. Klappt das so?
Ja. machen Sie es sich einfach und fangen Sie mit Ihren Füßen an. Wenn Sie das mit Ihren Füßen können, können Sie es auch mit Ihren Händen. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Das heißt links, rechts, links, rechts, links, rechts. Sie meinen, das ist ein Dreivierteltakt, aber es ist ein Viervierteltakt, weil ich den vierten weglasse. Das war der Vierviertel, alles klar. Oder aber, wenn Sie es dann drauf anlegen, dann nehmen Sie eine Hand. Das ist der Zweiviertel. 1, 2, 3, 4 und rechts schlagen Sie 3 dazu. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Nochmal. 1, 2, 3, 4. Alles klar. Das sind so die Übungen, die Sie dann später machen, wenn Sie die vorhergehenden Übungen automatisiert haben. Sie müssen sie zuerst lernen, Sie müssen sie zuerst üben, dann schlafen Sie, weil Sie nur im Schlaf lernen. Da werden die Dritten verschaltet und am nächsten Tag können Sie es dann abfragen, sollten allerdings nicht überfragen, denn einmal abfragen und einmal richtig gespielt reicht. Dann sagt das Gehirn weg und uninteressant das Nächste. Und wenn Sie das dann automatisiert haben, dann können Sie beliebige Geschwindigkeiten spielen. Sie sind dann also nur noch mechanisch begrenzt, nicht mehr geistig. Witzigste Ausspruch ist die Verlängerung des Gedankens.
Was haben die Spiegelneuronen jetzt mit dem grafischen oder mit dem geometrischen Vorstellungsvermögen von Kepler und Escher zu tun?
Achso. Kepler und Feynman haben mathematische Probleme, die wir nur in Zahlen kennen, geometrisch gedacht. Also nicht nur planimetrisch in einer Ebene, 2 und 2 ist 4, sondern sie haben in Winkel und Bewegungen gedacht. Das weiß man deswegen, obwohl man Feynman nie hat dazu fragen können, er ist längst verstorben, aber man hat Vorlesungen, die er zum Anfang eines Semesters geführt hat, an der Tafel abfotografiert und mit seiner Sprache dann zusammengestellt und hat hinterher festgestellt, dass er das, was er gesagt hat, nie wirklich gerechnet hat, sondern hat es sich vorgestellt. Und das ist eine andere Sache als das, wie wenn Sie rechnen.
Genau das, was man jungen Physikstudenten immer in den ersten zwei Semestern versucht auszutreiben. Vergesst die Anschauung, die nützt euch eh nichts. Mathematik ist alles.
Ja, und das ist deswegen so verkehrt, weil sie mathematisch im Grunde genommen auch nur fühlen können. Sie müssen sich darauf verlassen, dass 2 eine Größe ist, die der anderen 2 entspricht, um eine Größe 4 zu bekommen. Und niemand weiß es wirklich zu sagen. Also selbst die Quantenmechanik, wenn Sie auf Bayern Alpha Harald Lesch ab und zu sehen, wird er Ihnen genau dasselbe und das Gleiche sagen. Wenn es wirklich stimmt, wäre es grausam. Aber es ist so, man muss sich darauf verlassen können und im Kontext mit allen anderen Menschen hat man einfach diese Abmachungen getroffen, dass 1 und 1 2 ist oder 2 und 2 4 ist. Aber die Spiegelneuronen, um das nochmal zu sagen, ist das Interessanteste überhaupt, denn sie funktionieren für sich alleine nach anderen Gesetzen. Das Hören funktioniert nach einem anderen Gesetz wie das Sehen. Und das Sehen ist bis jetzt nur in 4 Stufen erforscht, nicht in der 5. und in der letzten. Das Hören ist weitaus besser erforscht. Und vom letzten Sinn, vom Riechen, weiß man, dass er nicht in den Großhirnen stattfindet, sondern in einem der Untergehirne. Das heißt, wir haben vier Gehirne. Das heißt, das Stammhirn, das Zwischenhirn und das Großhirn, um es mal einfach zu sagen. Und für mich ganz klar und deutlich, auch im Darm haben wir alles, was ein Gehirn braucht, bis auf die Gehirnmasse. Das ist unser viertes Gehirn. Deswegen kommen die Entscheidungen auch aus dem Bauch heraus und man weiß noch nicht so viel darüber. Krokodile haben nur Stammhirne. Das Zwischenhirn, also das ist für die normalen Funktionen. Sie kennen dann also im Freund- und Feind-Display nur das und Sie können sich nicht entscheiden, entweder werde ich gefressen oder ich fresse dich. Hier oben kommen die Gefühle dazu und hier oben haben Sie dann die Verarbeitung des Sehens und des Hörens. Das ist so die Hauptsache, was hier oben drin passiert. Und fürs Riechen gibt es ein ganz kleines Teil hier in der Nähe des die Amygdala. Ich glaube, die ist hier drin oder hier oben in der Mitte drin irgendwo. Auf jeden Fall, das ist schon klar und abgetrennt. Dieses hier, wenn man es jetzt nochmal von vorne sieht, ist unser ganz normales Gehirn, das rechte und das linke. Und man kam bei der Gehirnforschung darauf, dass, dass das unabhängig voneinander arbeitet. Man hatte eine Stange bei einer großen Verletzung und als man die wieder rausgezogen hat, konnte dieser Mann gewisse Sachen nicht mehr, aber er konnte dann die Aufgaben übertragen aufs andere Gehirn. Also das hier ist eine sehr schöne Sache, wenn ich es nochmal von oben zeige, dadurch, dass wir keine Frauen heute hier haben. Das ist noch eine witzige Sache, ja genau. Sie haben hier die eine Gehirnhälfte und Sie haben hier die andere Gehirnhälfte. Und dann haben Sie, meine Herren, das Carpus Callosum. Das ist die Verbindung von einer Gehirnhälfte zur anderen. Und das Ganze sieht weiblich so aus. Einfach mal, um es so von oben zu sehen. Ja. Das Carpus Callosum bei Frauen ist um ein Vielfaches dicker. Da fließt eine Menge mehr durch. Das ist der Grund, warum Frauen vier Tasks gleichzeitig machen können und Männer nur eins. Aber sind Sie getrost, ab 25 Jahren sind alle Männer Auslaufmodelle, nur mit dem Unterschied, wir haben den Vorteil, dass wir ein einziges Problem, und das zeigt auch der heutige Abend, sehr lange und sehr ausgehend bis in die tiefste Tiefe verfolgen können. Wir können uns nämlich orientieren. Wir wissen also nach 4 Monaten immer noch den Weg zu Hause ans Lagerfeuer zurück.
Gedanke. Wo weiß ich, was im Gehirn passiert, weil es mir ins Bewusstsein trägt?
Wenn Sie an den Arealen Ihre Elektroden hier oben ansetzen, Sie können sie natürlich auch außerhalb messen, aber Sie können auch innen reingehen. Man macht das nicht so gerne bei Menschen, aber Sie können diese, ja klar, es ist immer unangenehm, wenn man sagt, man kann im anderen ins Gehirn schauen. Es ist natürlich so, diese Spiegelneuronen, die wir hier in dieser Menge haben, würden Sie zerstören. Also Sie haben nicht so feine Instrumente, um da dran zu kommen, an eine einzelne Dendrite oder an eine Verschaltung. Sie können sie tieffrieren und Sie können sie zersägen und Sie können sie dann unter dem CT auch nochmal sichtbar machen, aber Sie können nicht direkt dran gehen, so klein sind die.
Spiegelneuronen irgendwas mit
Synästhesie
zu tun?
Mit Synästhesie?
Ja.
Das weiß ich nicht, was das ist. Was ist Synästhesie?
Sinneseindrücke. Genau, das sind Leute, die quasi Farben riechen und Zahlen schmecken, bei denen die Sinnes, also die Sinne nicht so getrennt sind, sondern miteinander übersprechen.
Ja. Im Grunde genommen sind die Spiegelneuronen dafür verantwortlich. Das heißt, sie haben ihre Sinneseindrücke sowie Sehen oder Hören und nehmen sie, verstärken sie in ihrem Bereich, bringen sie aber in der Geschwindigkeit dazu, dass sie noch mehr miteinander arbeiten. Das ist ja ein Aufeinanderzugehen und ein Verschieben. Jeder Mensch wird so groß geboren und kommt dann während seiner Entwicklungsgeschichte, also mit diesem großen Abstand. Und sie können es einfach, zwangsläufig ist das der Fall, wenn sie sich eingehend damit beschäftigen und wenn sie die richtigen Wege machen. Also wenn sie nicht anfangen und sich quälen, sondern wenn sie ganz einfach sagen, aha, ich muss das ganz und gar kontrolliert machen und dann üben sie das. Des Nachts schlafen Sie, dann werden die Dendriten verschaltet und am nächsten Morgen haben Sie es dann gelernt. Sie können nichts lernen willentlich. Sie müssen es immer nur üben.
Die Synästheten, die ich kenne, bei denen war das von vornherein angeboren. Das geht so weit bei denen, der läuft an mein Klavier und der hat ein absolutes Gehör. Er kann einfach ein G drücken und der weiß, dass es nicht, der hört, dass es ein G ist oder ein F. Und er sagt, es ist doch klar, das F ist viel grüner als das G, hörst du das nicht? Und ich stehe da. Also die haben einfach eine Verbindung, dass sie, wenn sie eine Zahl sehen, sehen die automatisch eine Farbe darin.
Ja. Johannes Kepler sagte, nachdem er aus Graz ausgewiesen wurde und auch für Wallenstein gearbeitet hat und dann auch er seinen Gönner verloren hat und er wirklich ganz laut geflucht hat über das, was ihm passiert ist. Seine geliebte Frau ist ihm auch gestorben, seine Barbara, und hat keine zweite mehr gefunden. Wie soll ich anders als Gott in seine Herrlichkeit verherrlichen? Aber ich habe es gesehen und es gibt eine wunderschöne Zeichnung, wo er durch diesen Kosmos den Kopf nach draußen steckt. Und in diesem Bild steckt das Ganze drin, was Kepler eigentlich wirklich ausmacht. Kepler hat gesagt, wir leben in einem musikalischen Kosmos, denn er hat die musikalischen Abstände von der Sonne zu allen Planeten musikalisch identifiziert unter der Voraussicht, dass der Ton C bei 256 Hertz ist. Deswegen habe ich meine Füllhornmusik auch 256 genannt, weil wenn Sie sich das vor Augen halten, dass Sie nur bei 256 funktionieren, dann ist es klar, dass der Kammerton A nicht bei 440 Hertz sein kann, sondern nur bei 432, und Kepler ist nachgefahren worden in Wien von einem Herrn Kaiser 400 Jahre später, der darüber sehr schön auch geschrieben hat: Unser Sonnensystem basiert auf dieser ganz einfachen, zu berechenbaren Größe von 256, das ist alles. Es mag uns sehr komisch erscheinen, aber ich habe deswegen auch meine Unterrichtsstunden auf diese Zeiteinheiten gezogen und auch gestaucht mit einem Erfolg. Das können Sie sich nicht vorstellen. Ich hatte heute eine Schülerin am Telefon, die nach einem halben Jahr Pause am Telefon von mir gehört hat, sing mir ein C. Und sie hat es mir gesungen und ich sage, das stimmt nicht. Und ich habe sie gefragt, ich sage, zu hoch, genau oder zu tief? Und sie hat gesagt, einen halben Ton zu hoch. Und Kepler hat auch festgestellt, er ist übrigens nicht nur fürs Ohr verantwortlich, Kepler, sondern auch fürs Auge. Dioptrien stammen von ihm. Und Kepler hat also auch gesagt, wir hören von einem Halbton zum anderen, wenn das 100 Einheiten sind, 40% uns immer richtig. Das heißt also, meine Schülerin hat das erste Mal nach einem halben Jahr einen Viertelton-Unterschied verkehrt gehört. Vorher hat sie immer sauber gehört. Sie war einfach nur nicht mehr in der Übung. Und deswegen sind auch meine ganzen Instrumente nicht auf 440, sondern auf 432, sprich auf C256 gestimmt. Und wenn das der Fall ist, dann können Sie Musik auch ein kleines bisschen anders erleben. Automatisch. Sie müssen dann kein Savant sein, sondern Sie machen sich anders offen für die Eindrücke, die auf Sie einstürmen. Und das ist doch eine angenehme Sache. Sagen Sie ihm nichts, weil es ist so, durch Bach sind die Klaviere so verstimmt, dass alle 13 Tonarten sehr gut miteinander harmonieren. Aber es gab vor 300 Jahren eine nette Frau in England, die einem Mann gesagt hat, wir müssen die Noten auch abschaffen. Und seit der Zeit gibt es neben der relativen Solmisation, also dieser Sprache von Palestrina, ein Zeitgenosse vor Kepler, der von 1525 bis 1594 gelebt hat, die Solmisation Utfari. Ut-Fa-Re-Mi-Sol. Das heißt, wir haben heute die Namen Do-Re-Mi-Fa-So, das heißt Do-Re-Mi-Fa-So. Und was Sie gerade gesehen haben, hat diese nette englische Dame diesem Lehrer in England beigebracht. Und seit der Zeit gab es in England vor 200 Jahren diese herrliche Musiksprache, wo Sie ohne Noten ganz problemlos eine Tonleiter sagen können. Also, wenn ich zum Abschied sagen kann, ein Vogel wollte Hochzeit machen in dem grünen Wahlhalde, dann brauchen Sie keinen Grundton mehr und Sie werden lachen. Wenn Sie auf dieser Basis die Töne singen, dann haben Sie ein sauberes und ein reines Gehör und Sie können dann problemlos über die 40% verkehrt hören. Das spielt keine Rolle mehr. Und das absolute Gehör ist nichts anderes als ein absolutes Gedächtnis. Und wenn ein Freund von Ihnen zum Beispiel sagt, spiel mir Grau und Regen, wird er immer G-Moll nehmen. Unter der Voraussicht, dass das Klavier ein kleines bisschen verstimmt ist. Die New Yorker Philharmoniker spielen momentan mit 448. Eine Japanerin, die also exzellent Geige gespielt hat, kam zu einer Probe und ist dann wieder nach Hause gefahren. Sie konnte nicht mehr mit diesen Leuten spielen, weil ihr Gehör einfach zu sauber gewesen ist. Also wenn ich auf 440 gelernt habe, selbst wenn es verkehrt ist, kann ich nicht mit 4 Hertz höher spielen. Also das Ohr lässt sich so nicht ganz betrügen. Es lässt sich formen, aber nur bis zu einem gewissen Grad. Und wir müssen immer in dieser Gesetzmäßigkeit bleiben. Nur dann sind wir sicher und nur dann können wir uns wirklich gut und weiterentwickeln.